Hello, brothers and sisters.
Hallo Brüder und Schwestern. Aus dem kleinen Saal im Konferenzzentrum der Kirche in Salt Lake City begrüßen wir Sie zur Übertragung für Seminar und Institut. Ich heiße Richard Hawks und bin stellvertretender Administrator für Seminar und Institut. Wir freuen uns, dass der Bildungsbeauftragte der Kirche, Elder Kim B. Clarks von den 70ern, bei dieser Versammlung den Vorsitz führt. Er wird von seiner Frau Sue begleitet. Auch zwei Mitglieder des Bildungsausschusses sind heute bei uns. Schwester Linda K. Burton, die Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung mit ihrem Mann Craig, sowie Schwester Bonnie L. Oskarsen, die Präsidentin der jungen Damen mit ihrem Mann Paul. Auf dem Podium Platz genommen haben außerdem Bruder Ted R. Collister, der Präsident der Sonntagsschule, Schwester Rosemary M. Wixom, die Präsidentin der Primarvereinigung, und ihr Mann Jack, Schwester Carol F. McConkie, erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen, und ihr Mann Oscar, Mark B. Woodruff, Assistent des Bildungsbeauftragten und Sekretär der Ausschüsse, und seine Frau Peggy. Chad H. Webb, Administrator für das Seminar und Institut, und seine Frau Christy, sowie weitere Administratoren für Seminar und Institut mitsamt ihren Ehepartnern. Im Publikum befinden sich Ratgeber und Ratgeberinnen der Präsidentschaften der Hilfsorganisationen sowie weitere Ehrengäste. Wir begrüßen alle, die hier im Konferenzzentrum bei uns sind, und auch Sie alle, die Sie uns über Satellit oder Internet überall auf der Welt zuschauen. Wir singen zu Beginn dieser Versammlung gemeinsam das Lied »Eine feste Burg ist unser Gott« Nummer 40 im Gesangbuch. Dennis J. Nordfeld, ein Seminarleiter im Gebiet Salt Lake Valley West, leitet den Gesang. Die Begleitung übernimmt Douglas J. Gailman, ein Manager für den Online-Lehrplan aus dem Hauptbüro. Nach dem Lied spricht Terry H. Borden, ein Seminarleiter aus dem Gebiet Salt Lake Valley West, das Anfangsgebet.
Lieber Vater im Himmel, wir kommen heute in Demut zu dir und danken dir für unsere zahlreichen Segnungen. Wir sind besonders dankbar, Vater, für den Segen, heute hier zu sein und bitten dich darum, dass dein Geist mit uns sein möge und dass wir zuhören und durch den Geist alles mitbekommen, was du uns wissen lassen willst. Besonders dankbar sind wir für unsere Führer, und wir bitten dich, dass dein Geist mit denen sein möge, die heute hier teilnehmen. Mögen sie sagen, was du sie sagen lassen willst. Vater, wir sind dankbar für die Ehre und den Segen, mit jungen Menschen zu arbeiten. Und wir bitten dich, möge dein Geist mit ihnen sein, in ihrem Leben und bei ihren Entscheidungen. Vater im Himmel, wir danken dir für Präsident Monson und seine Ratgeber, für das Kollegium der Zwölf und für alle übrigen Führer der Kirche. Wir sind aufrichtig dankbar, dass lebende Propheten, Seher und Offenbarer dieses Werk führen und leiten, und wir beten für sie. Wir danken dir, Vater im Himmel, für deinen Sohn, unseren Erretter und Erlöser Jesus Christus. Wir danken dir für sein Leben, seine Worte und seinen Sühnopfer. Möge dein Geist heute bei uns sein. Darum bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Danke, Bruder Borden. Liebe Freunde und Kollegen, zu Beginn dieser Übertragung bitte ich Sie alle, aufmerksam zuzuhören und dann fleißig daran zu arbeiten, dass die Vision derer verwirklicht wird, die uns zu führen beauftragt sind und die sich für heute so sorgfältig vorbereitet haben. Ich verspreche Ihnen, wenn wir uns daran halten, wird Wunderbares geschehen. Davon bin ich überzeugt. Bevor ich nun aber den weiteren Ablauf verkünde, möchte ich Ihnen etwas erzählen, was mir selbst passiert ist. Damals habe ich aufmerksam zugehört und mich dann an die Arbeit gemacht. Vor 2 Jahren hat mich bei einer Übertragung wie dieser der Hinweis von Präsident Russell M. Nelson wirklich inspiriert, dass wir mit den Priestertumsführern und den Missionaren sprechen müssen, wenn wir mehr Schüler haben wollen. Er hat verheißen, dass sich dann viele großartige Segnungen und Möglichkeiten auftun würden. Daran habe ich von ganzem Herzen geglaubt und mein Bestes gegeben, um Präsident Nelsons Worte in meinem Aufgabenbereich in die Tat umzusetzen. Ein Jahr später dann habe ich in der Schulung, die damals übertragen wurde, über meine Erfahrungen mit Präsident Nelsons Worten berichtet. In diesem Bericht erzählte ich von einem jungen Mann aus Mosambik, der kein Mitglied der Kirche war, aber immer dort war, wenn wir andere besuchten. Bei unserem Besuch nahm er die Einladung an, sich fürs Institut einzuschreiben und sich auch mit den Vollzeitmissionaren zu treffen. Später haben wir erfahren, dass er regelmäßig ins Institut ging, sich schließlich das Evangelium annahm und sich taufen ließ. Ich freute mich riesig. Vor gerade einmal 3 Wochen erspähte ich dann im Tempel zufällig Elder Snelson und seine Frau. Sie waren das Missionarsehepaar, das uns damals begleitet hatte, als wir die jungen Erwachsenen bei sich daheim in Mosambik besucht hatten. Es war schön, in Erinnerungen zu schwelgen und über die gemeinsamen Erlebnisse zu sprechen. Als ich mit Sister Snelson sprach, fragte sie mich, ob ich sonst noch etwas über unsere Besuche gehört hätte. Ich erklärte ihr, dass ich seit einem Jahr nichts mehr gehört hätte. Die größte Nachricht war eben die von diesem jungen Mann, der ins Institut gekommen war und sich hatte taufen lassen. Außerdem hätten sich aus einer Familie noch ein paar Schwestern eingeschrieben und auch angefangen, das Institut zu besuchen. Ja, diese Familie meine ich, sagte sie mit einem breiten Lächeln. Darauf erzählte sie mir dann, dass von den 3 Schwestern, die wir damals besucht hatten, noch keine im Institut eingeschrieben war und nur eine regelmäßig in die Kirche kam. Die Eltern, die uns bei unseren Besuchen begleitet hätten und damals auch nicht in die Kirche gekommen seien, berichtete sie ganz aufgeregt, bereiteten sich mittlerweile auf die heiligen Handlungen im Tempel vor. 2 von den Schwestern seien auf Vollzeitmission, eine in Brasilien, die andere in Kap Verde und die 3. sei Seminarlehrerin in ihrer Gemeinde. Ich war überglücklich. Ich muss kurz unterbrechen. Liebe Schwester, wenn das stimmt, dass Sie jetzt Seminarlehrerin sind und wenn Sie mich jetzt hören, ich spreche kein Portugiesisch, aber Parabéns, bom dia e eu te amo. Brüder und Schwestern, ich war sehr glücklich, als ich dies erfuhr. Ich bin überzeugt, dass diese großen Segnungen dem zu verdanken sind, was Präsident Nelson verheißen hat. Selbstverständlich ist es für niemanden von uns zu spät, Präsident Nelsons Worte noch zu befolgen und jemanden zu retten. Was er verheißen hat, stimmt und gilt immer noch. Ich weiß, dass viele von Ihnen Vergleichbares erlebt haben, wenn Sie aufmerksam zugehört und sich dann daran gemacht haben, die Vision derer zu verwirklichen, die uns zu führen beauftragt sind. So sind wir nun heute hier versammelt und erwarten gespannt, was für uns fürs kommende Jahr und darüber hinaus vorbereitet wurde. Mögen wir alle aufmerksam zuhören und ehrlich bestrebt sein, aus dem Glauben heraus zu handeln. Wir freuen uns nun auf eine musikalische Einlage vom Institutschor aus Ulaanbaatar in der Mongolei. Er singt das Lied Für die Wunder dieser Welt. Danach hören wir von Grant C. Anderson, einem stellvertretenden Administrator von Seminar und Institut. Ihm folgt R. Kelly Hawes, unser beigeordneter Administrator. Nach den Worten von Bruder Hawes stehen wir auf und singen das Lied Für Gütges Licht, Nummer 58 im Gesangbuch.
Elder Marlin K. Jensen sagte einmal bei einer Generalkonferenz, wenn wir einmal genau betrachten, wie der Begriff Erinnern in den Heiligen Schriften gebraucht wird, erkennen wir, dass das Erinnern, so wie Gott es möchte, ein fundamentaler und errettender Grundsatz des Evangeliums ist. Inwiefern ist das Erinnern wohl ein fundamentaler und errettender Grundsatz des Evangeliums? Elder Jensen sagte dazu, wenn ein Prophet mahnt, sich an etwas zu erinnern oder an etwas zu denken, ist das häufig ein Aufruf zur Tat, zu hören, zu sehen, zu tun, zu gehorchen, zur Umkehr. Ein Beispiel davon finden wir im Buch Mormon. Helaman gab seinen Söhnen die Namen Nephi und Lehi und erklärte ihnen den Grund dafür. Siehe, ich habe euch die Namen unserer ersten Eltern gegeben, die aus dem Land Jerusalem gekommen sind, und dies habe ich getan, damit ihr an sie denkt, wenn ihr an euren Namen denkt. Und wenn ihr an sie denkt, damit ihr an ihre Werke denkt. Und wenn ihr an ihre Werke denkt, damit ihr wisst, wie es gesprochen und auch geschrieben ist, dass sie gut waren. Darum, meine Söhne, möchte ich, dass ihr das tut, was gut ist. Das ist eine Möglichkeit, wie uns das Erinnern als fundamentaler und errettender Grundsatz helfen kann, angemessen und in der richtigen Weise zu handeln. Aus diesem Grund sind wir in der Kirche dazu angehalten, an diejenigen zu denken, die uns vorangegangen sind. In unserer eigenen Familie, in der Geschichte der Kirche, in den Heiligen Schriften, vor allem aber an den Erlöser selbst. Eine junge Frau, die bei der Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg ums Leben kam, beschrieb sehr schön, wie uns die Menschen aus der Vergangenheit ein Segen sein können. Sie schrieb, es gibt Sterne, die man von der Erde aus strahlen sieht, obwohl sie schon lange erloschen sind. Es gibt Menschen, die die Welt auch dann noch erleuchten, wenn sie bereits von uns gegangen sind. Diese Lichter sind im Dunkel der Nacht besonders hell. Sie leuchten der Menschheit den Weg. Dieser Grundsatz trifft auch auf die Geschichte von Seminar und Institut zu. Unsere Geschichte enthält viel Denkwürdiges, und aus diesem Grund ist die Geschichte von Seminar und Institut jetzt niedergeschrieben worden. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass jeder von Ihnen diese Geschichte schon bald in gedruckter Form oder online lesen kann. Wir hoffen, dass Sie sie lesen und dass sie ein wichtiges Hilfsmittel wird, wenn wir allein oder gemeinsam lernen. Durch diese Geschichte können wir mehr von denjenigen lernen, die das Seminar und Institut zu dem gemacht haben, was es heute ist. Wir stehen auf Ihren Schultern und genießen das reiche Erbe, das Sie uns hinterlassen haben. Auch wenn viele von Ihnen schon lange nicht mehr unter uns weilen, können Sie uns doch immer noch den Weg in unsere Zukunft erleuchten. Hoffentlich führt uns diese Erinnerung dazu, dass wir an Ihre Werke denken und entsprechend handeln. Heute Morgen möchte ich ein wenig auf einige Begebenheiten aus unserer Geschichte eingehen. Ich erzähle Ihnen davon, weil ich hoffe, dass unser Gedenken an diejenigen, auf deren Schultern wir stehen, den Wunsch in uns weckt, Ihnen nachzueifern. Dem, was sie wollten und dem, was sie angestrebt haben. In seiner Ansprache Der vorgegebene Weg erklärte Präsident J. Reuben Clark, dass ein Religionslehrer in allererster Linie ein persönliches Zeugnis davon haben muss, dass Jesus der Messias ist und dass Joseph Smith der Prophet Gottes war. Dieses Zeugnis hat viele glaubenstreue Religionslehrer und ihre Familien dazu veranlasst, schwierige und unangenehme Aufgaben zu übernehmen, eine Menge persönliche Ziele aufzugeben und auf etliche Annehmlichkeiten zu verzichten. Sie verkörpern beispielhaft, was Präsident Gordon B. Hinckley einmal von sich selbst behauptete. Ich weiß nicht, wie ich etwas erledigen kann, ohne mich hinzuknien und um Hilfe zu bitten und dann aufzustehen und an die Arbeit zu gehen. Ein solcher Mensch war Ray L. Jones. Er wurde gebeten, das Seminar am frühen Morgen in die Wege zu leiten. Bei der Frühjahrsgeneralkonferenz 1950 trafen sich 10 Pfarrpräsidenten aus dem Gebiet Los Angeles mit Elder Joseph Fielding Smith, um zu besprechen, ob es möglich sei, eine Art Seminarprogramm für die Jugendlichen im Gebiet einzurichten. Sie waren sich nicht sicher, wie sie das anstellen sollten, da Religionsunterricht in den Schulfreistunden in Kalifornien verboten war. Franklin L. West, der Beauftragte für das Bildungswesen der Kirche, wusste, dass in Utah der Seminarunterricht mancherorts vor Schulbeginn stattfand und sah darin eine Möglichkeit, der Situation in Südkalifornien gerecht zu werden. Bruder West fragte Ray L. Jones, einen Seminarleiter aus Logan in Utah, ob er sich wohl nach Kalifornien begeben und dort das Programm in die Wege leiten würde. Da er mit seiner gegenwärtigen Aufgabe ganz zufrieden war und sich gerade ein neues Haus gekauft hatte, äußerte Bruder Jones Zweifel, ob er der Richtige für dieses Programm sei. Bruder West, der das Programm schleunigst in Gang setzen wollte, schlug Bruder Jones vor, dass seine Familie doch in Logan bleiben und er regelmäßig nach Los Angeles pendeln könne, eine Strecke von über 1000 Kilometern. Bruder Jones willigte schließlich ein, darüber zu beten. Nach etwas Bedenkzeit beschloss er, das Haus in Logan aufzugeben und dauerhaft nach Los Angeles zu ziehen, um das Programm auf den Weg zu bringen. Wie Nephi, der vom Geist geführt wurde und nicht im Voraus wusste, was er tun sollte, machte sich Ray L. Jones auf den Weg nach Südkalifornien. Die Kirche kam nicht für seine Reisekosten auf und so nahm er einen Job an und legte bei einem Viehtransport von Utah nach Kalifornien mit Hand an. Schließlich zog er mit seiner Familie nach Los Angeles und beteiligte sich an der Gründung eines örtlichen Bildungsausschusses. Einer der Pfahlpräsidenten in dem Gebiet, Howard W. Hunter, war Vorsitzender dieses Ausschusses. Der Rest ist, wie man so sagt, Geschichte. Was 1950 mit 195 Schülern in 7 Klassen begann, ist heute, 65 Jahre später, eine Einrichtung mit einer 250.000 Schülern in 136 Ländern. Eine solche Einsatz- und Opferbereitschaft legen die Religionslehrer überall auf der Welt immer und immer wieder an den Tag. Hören Sie sich diesen Bericht eines unserer Religionslehrer aus der Mongolei an, der den Rat seines Priestertumsführers vernommen hatte und sich unter schwierigen Bedingungen an die Arbeit machte. Der bekehrte Odgrel Ochirjav hatte einen Doktortitel in Forstwirtschaft erworben und war in der Mongolei in der Forschung tätig, als er gebeten wurde, ganztags als Koordinator für Seminar und Institut zu arbeiten. Anfangs lehnte er das Angebot ab, dann aber nahm er es doch an. Im November 2008 trafen sich Bruder Odgrel und sein Gebietsdirektor Patrick Chuk mit dem Missionspräsidenten. Dieser erkundigte sich, weshalb in der Mongolei kein Seminar am frühen Morgen eingerichtet war. Bruder Otgere gab zur Antwort: Präsident, wir sind hier in der Mongolei. Es ist kalt, dunkel, voller Hunde und es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel. Ein Jahr später trafen sich die drei erneut und der Missionspräsident erkundigte sich abermals. Wieder antwortete Bruder Otgere: Es ist kalt, dunkel, voller Hunde und es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel. Nach dem Treffen nahm Bruder Chuk Bruder Odgrel zur Seite und sagte: Odgrel, wenn dein Priestertumsführer dich um etwas bittet, musst du dich an die Arbeit machen. Bruder Odgrel erwiderte: Patrick, ich glaube, du verstehst nichts von mongolischer Dunkelheit, mongolischer Kälte, mongolischen Hunden und dem Mangel an öffentlichen Verkehrsmitteln. So endete das Gespräch. Kurz darauf las Bruder Odgrel Lehre und Bündnisse, Abschnitt 85, Vers 8. Dabei fiel ihm auf, wie darin gewarnt wurde, die Lade Gottes festzuhalten. Im Institutsleitfaden las er ein Zitat von Präsident David O. McKay, wonach diejenigen, die die Lade festhalten, versuchten, bald darauf geistig sterben. Später schrieb Bruder Odgrel: Da ich den Geist nicht verlieren wollte, begann ich ein Programm für das Seminar am frühen Morgen in der Mongolei auszuarbeiten. Erstaunlicherweise waren unsere örtlichen Priestertumsführer von der Idee begeistert. Im September 2009 begannen sie mit 140 Schülern, und bis März waren es schon 352 Schüler, die dem kältesten Winter in der Mongolei seit 30 Jahren trotzten. Einem Winter mit durchschnittlich minus 32 Grad Celsius. Bischof Victor L. Brown sagte einmal bei einer Generalkonferenz: In der Welt haben viele Organisationen, Regierungen und sogar Kirchen und Familien viel von ihrer Vitalität verloren, weil sie sich davor fürchten, die Leute aufzufordern, Opfer zu bringen. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass wir nicht denselben Fehler begehen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und Ihnen im Namen der Verwaltung für Ihre Opferbereitschaft danken. Viele der bedeutungsvollsten Taten, durch die Sie jungen Menschen ein Segen sind, geschehen im Verborgenen und tauchen in keinem Bericht auf. Ich glaube, dass in unserer Organisation die Dienst- und Opferbereitschaft blüht und gedeiht wie eh und je. Vielen Dank dafür. Wie es in einem unserer Kirchenlieder heißt, möge der Himmel Sie und Ihre Angehörigen für Ihre Opfer segnen. Voraussetzung für ein erfolgreiches Seminar- und Institutsprogramm waren schon immer gute Beziehungen zwischen Religionslehrern und anderen, wie zum Beispiel Eltern, Priestertumsführern, Mitarbeitern an Schulen oder Nachbarn aus der Umgebung. Wie wir uns verhalten und wie wir mit anderen zusammenarbeiten, muss stets den Geist Christi und sein Evangelium beispielhaft widerspiegeln. Dr. Robert D. Hales hat gesagt: Die Art und Weise, wie wir die Mitglieder unserer Familie, unseren Nachbarn, unseren Geschäftspartner und alle, mit denen wir zusammenkommen, behandeln, zeigt, ob wir wirklich seinen Namen auf uns genommen haben und immer an ihn denken. Diese Einstellung zeigte sich bei Bruder J. Wally Sessions, dem Leiter des allerersten Instituts. Nachdem er 7 Jahre lang Präsident der südafrikanischen Mission gewesen war, wurden Bruder Sessions und seine Frau von der ersten Präsidentschaft gebeten, nach Moskau in Idaho zu ziehen, um dort das Institutsprogramm in die Wege zu leiten. Von den Mitgliedern der Kirche in Moskau wurden Bruder Sessions und seine Familie willkommen geheißen. Teile der Einwohnerschaft des Ortes standen ihnen aber skeptisch gegenüber. Da seine Aufgabe in Moskau nicht näher umrissen war, herrschte ihm gegenüber ein gewisses Misstrauen. Mehrere Geschäftsleute am Ort beriefen sogar einen Ausschuss ein, um ihn im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass er die Universität nicht mormonifizierte. Bruder Sessions trat mehreren Vereinigungen bei, um auf diejenigen zugehen zu können, die das Gespräch mit ihm sonst gemieden hätten. Bei den zwei wöchentlichen von der Handelskammer veranstalteten gemeinsamen Essen bemühte er sich um einen Platz neben dem Vorsitzenden des Ausschusses, der seine Arbeit vereiteln sollte. Bei einer dieser Veranstaltungen sagte dieser Mann: Sie sind wirklich ein seltsamer Kerl. Ich wurde zum Vorsitzenden eines Ausschusses ernannt, der Sie von Moskau fernhalten soll, aber jedes Mal, wenn ich Sie sehe, kommen Sie so verflixt freundlich daher, dass ich Sie immer mehr mag. Bruder Sessions entgegnete: Mir geht es genauso. Wir könnten ebenso gut Freunde sein. Später erzählte Bruder Sessions, dass dieser Mann während seines Aufenthalts in Moskau zu einem seiner besten Freunde wurde. Im Buch Lehre und Bündnisse erklärt der Herr: Niemand kann bei diesem Werk helfen, wenn er nicht demütig und voller Liebe ist. Unsere Arbeit als Religionslehrer muss von Liebe beseelt sein. Liebe zum Herrn, zu unserer Familie, zu unseren Schülern und zu allen, mit denen wir zusammenarbeiten. 1978 sprach Elder Gordon B. Hinckley zu Mitarbeitern des Bildungswesens und sagte: Möge die Liebe Ihr Leitstern sein. Sie ist die stärkste Kraft auf Erden. Gehen Sie liebevoll mit den Schülern um, die Sie unterrichten, insbesondere mit denen, die so schwer zu erreichen scheinen. Gerade diese brauchen Sie am meisten. Und wenn Sie mit ihnen zusammenarbeiten und ihnen freundlich und wohlwollend Mut machen, werden Wunder geschehen. Dann erfahren Sie alle Tage Ihres Lebens Freude und Zufriedenheit, und Ihre Schüler erhalten Kraft, Glaube und ein Zeugnis. Mitunter fällt es uns schwer, bestimmten Schülern oder anderen mit Liebe zu begegnen. Was dann? In unserer Geschichte finden wir den Bericht eines ehemaligen Administrators, der nur schwer mit denen auskam, mit denen er zusammenarbeiten sollte. Achten Sie bei dieser Geschichte darauf, was ihm schließlich zur Liebe verhalf. Als die Kirche sich allmählich in aller Welt ausbreitete, stellte sich dem Seminar und Institut die Aufgabe, in neuen Ländern, Kulturen und Sprachen Religionsunterricht anzubieten. Anfang der 70er Jahre wurde die Verwaltung von Seminar und Institut neu geordnet. Stellvertretende Administratoren wurden mit der Leitung der Gebiete außerhalb Nordamerikas beauftragt. Frank Day, einer der stellvertretenden Administratoren, war im Zweiten Weltkrieg Elitesoldat gewesen. Er hatte im Südpazifik gekämpft. Man hatte ihm beigebracht, den Feind zu hassen. Er machte sich daher Sorgen, dass man ihn beauftragen würde, mit den Menschen aus Asien zusammenzuarbeiten. Wie er es befürchtet hatte, bat ihn Bruder George Christensen, der beigeordnete Bildungsbeauftragte, die Gebiete Südpazifik und Asien zu leiten. Als Bruder Day über den Pazifik nach Japan flog, kamen die Gefühle aus Kriegszeiten, die noch immer in seinem Herzen schwelten, wieder auf, obwohl er aufrichtig gebetet hatte, dass sie erlöschen mögen. Beim Landeanflug war Bruder Day von tiefer Furcht ergriffen. Er bahnte sich den Weg durch den Flughafen und lief auf den Missionspräsidenten zu. Als er diesem dann ins Gesicht blickte, sah er darin so viel Liebe, dass er von liebevollen Gefühlen völlig übermannt wurde. Alle negativen Gefühle von vorher fielen von ihm ab. Bruder Day sagte, er habe aufrichtig gebetet und der Geist des Herrn habe eine Liebe in sein Herz einkehren lassen, die er eigentlich gar nicht hatte. So beten können wir auch. Mormon ermahnte uns: Betet mit der ganzen Kraft des Herzens zum Vater, dass ihr von dieser Liebe erfüllt werdet. Dieser Geist kann uns auch ermuntern und aufbauen, wenn wir uns allein, unbeachtet oder mutlos fühlen. Bob und Gwenda Arnold erhielten den Auftrag, nach Guatemala zu ziehen und dort das Seminar- und Institutsprogramm in Gang zu setzen. Bruder Arnold beschrieb, wie er sich fühlte, als er nach einem Arbeitsauftrag die lange Strecke nach Hause fuhr. Es war 12:30 oder 1 am Morgen. Auf einmal fühlte ich eine schreckliche Einsamkeit, weil niemand auf der Welt wusste, wo ich war. Meine Familie glaubte, ich würde irgendwo schlafen. Die Menschen in den Vereinigten Staaten hatten keine Ahnung, wo ich mich aufhielt. Ich fühlte mich so allein. Als ich durch ein schönes Waldstück fuhr, der Himmel voller heller Sterne, blickte ich auf und der Geist flüsterte mir zu: Ich weiß, wo du bist. Die Einsamkeit verschwand. Auf dem Rest des Heimwegs musste ich die meiste Zeit weinen. Ich empfand Freude und Frieden, weil ich die Gewissheit hatte, dass der Vater im Himmel an mich dachte und wusste, was ich tat. Wenn wir etwas aus der Geschichte von Seminar und Institut lernen können, dann sicherlich Dankbarkeit für das große Vorrecht, mit den glaubenstreuen Jugendlichen der Kirche zusammenzuarbeiten. Überall auf der Welt legen diese Schüler Glauben und Opferbereitschaft an den Tag. So stand zum Beispiel ein junger Mann jeden Morgen um 3:15 auf, um rechtzeitig zum Seminar zu erscheinen. Auf seinem Weg dorthin musste er zu einer Bushaltestelle laufen, eine Viertelstunde mit dem Bus fahren, auf seinen Anschluss warten, mit dem zweiten Bus weiterfahren und schließlich 4 Häuserblocks weiter zur Kirche laufen. Regen und Kälte waren keine Seltenheit. Zum Jahresende betrug seine Anwesenheit 90% und er war stets pünktlich. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel anführen, das zeigt, wie gläubig und eifrig unsere Schüler sein können. Steve Iber, ein ehemaliger stellvertretender Administrator, war in den Philippinen auf Mission gewesen und kehrte dann einige Jahre später zurück, um das Seminarprogramm mit aufzubauen. Er berichtet vom Besuch bei einer Familie, die er von seiner Mission kannte und der ein Mädchen namens Maria angehört. Er schreibt: Ich klopfte an die Tür des Betonsteinbaus und die Mutter öffnete mir. Ich erklärte ihr, warum ich zurückgekehrt war und erzählte ihr vom Seminar im Heimstudium. Ich erkundigte mich nach Maria. Sie muss damals etwa 19 Jahre alt gewesen sein. Der Vorhang, der den Raum teilte, wurde beiseite geschoben. Dort lag auf einer Pritsche wie eine Schaufensterpuppe die nur rund 25 Kilo leichte Maria. Sie hatte Krebs im Endstadium. Als ich zu ihr ging, erhellte ein strahlendes Lächeln ihr Gesicht und ihre Augen funkelten. Sie fragte mich, ob sie am Seminar teilnehmen könne. Sie hatte nur noch 6 Monate zu leben und wollte besser vorbereitet sein, ihre Angehörigen in der Geisterwelt zu unterweisen. Ich versprach ihr, dass sie die Leitfäden als Erste erhalten sollte, sobald diese in Manila eintrafen. Als ich eine Woche später zurückkam, war Maria bereit, mit dem Seminar zu beginnen. Ihr Vater, mittlerweile getauft und Zweigpräsident, hatte über ihrem Kopf Spiegel angebracht, damit sie aufblicken und lesen und schreiben konnte. Weil sie schon so schwach war, konnte sie nicht mehr aufrecht sitzen. Eine Woche bevor sie starb, schloss Maria die letzte Übung im Heimstudium zum Buch Mormon ab. 9 Monate Arbeit, 1000 Seiten oder mehr, jedes Wort gelesen, jede Lücke ausgefüllt. Wir hoffen, dass Sie dieses Geschichtswerk lesen werden, sobald es vorliegt, dass Sie die darin enthaltenen Lektionen verinnerlichen und dass Sie vor allem ein starkes Glied in der Kette unserer Geschichte werden, die sich immer noch weiter entfaltet. Präsident Dieter F. Uchtdorf hat gesagt, manchmal stellen wir uns die Wiederherstellung des Evangeliums als etwas vor, was bereits abgeschlossen ist. Tatsächlich aber setzt sich die Wiederherstellung immer weiter fort. Wir erleben sie gerade jetzt, in diesem Augenblick. Dieser Zeitabschnitt ist einer der erstaunlichsten der Weltgeschichte. In Anbetracht dessen forderte Präsident Uchtdorf uns auf, die Wiederherstellung nicht zu verschlafen. Wir alle sind Zeugen davon, wie der Herr sein Erlösungswerk beschleunigt. Elder Quentin L. Cook hat gesagt, viel von der schwierigen Arbeit, das Erlösungswerk unter den Lebenden und den Toten zu beschleunigen, wird von den jungen Leuten geschultert. Wir als Religionslehrer können sie bei ihrer schweren Arbeit unterstützen. Am besten gelingt uns dies, wenn wir, wie Präsident Eyring vor einigen Jahren vorschlug, mehr von ihnen verlangen und nicht weniger. Wenn die Schüler das Lernen auf eine neue Ebene führen, indem sie am Unterricht teilnehmen, außerhalb des Unterrichts lesen und an der Lernauswertung teilnehmen, sind sie besser vorbereitet als jede vorangegangene Generation. Wir sollten die uns übertragene heilige Aufgabe, an diesem Kapitel der fortlaufenden Geschichte der Wiederherstellung mitzuwirken, dankbar und demütig annehmen. Der christliche Autor und Apologet C.S. Lewis schrieb einmal: Es ist zu allen Zeiten dasselbe, die wichtigsten Ereignisse gehen nie in die Geschichtsbücher ein. Seit über 100 Jahren arbeiten die Mitarbeiter von Seminar und Institut im Stillen daran, junge Menschen zu Christus zu führen und bringen dafür Opfer. Die meisten von ihnen werden ebenso wenig wie ihre Erlebnisse jemals in einem Buch erwähnt. Wir aber haben die Gewissheit, dass sie nicht unbemerkt bleiben. Engel verzeichnen im Buche des Lebens all unsere Taten, darunter auch jede einzelne Tat, die das Werk des Herrn voranbringt. Auch das, was Sie tun. Wir sind heute kurz auf unsere Geschichte eingegangen. Wenn wir uns nun der Zukunft zuwenden, empfiehlt es sich, an ein Wort von Elder James E. Talmadge zu denken. Eine Prophezeiung, sagte er, beschreibt zukünftige Ereignisse vor ihrem Eintreten. Danach sind sie Teil der Geschichte. Was ihre Genauigkeit angeht, so ist der Prophezeiung mehr Vertrauen zu schenken als der Geschichte. Und was sagen die Prophezeiungen über unsere Zukunft aus? Der Prophet Joseph Smith hat uns gesagt: Keine unheilige Hand kann den Fortschritt dieses Werkes aufhalten. Die Wahrheit Gottes wird vorwärts schreiten, unerschrocken, erhaben und unbeirrbar, bis sie jeden Kontinent durchdrungen, jeden Breitengrad erreicht, jedes Land überzogen hat und jedem Ohr erklungen ist, bis die Pläne Gottes verwirklicht sind und der erhabene Jehova sagt, das Werk ist getan. Möge der Herr uns in unseren Bemühungen segnen, unsere Geschichte im Gedächtnis zu bewahren und entsprechend zu handeln. Und mögen wir so dem Werk des Herrn einen glorreichen Sieg bescheren. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, Brother Anderson.
Danke, Bruder Anderson. Wir freuen uns schon sehr darauf, diese Geschichte zu lesen. Wir sind wirklich gerne in diesem Werk tätig. Brüder und Schwestern, in diesem vertrauten Kreis möchte ich Ihnen kurz berichten, wie ich mich auf den heutigen Tag vorbereitet habe. Ich trug meiner Familie die Ansprache vor und bat sie um Rückmeldungen. Und die Rückmeldungen waren auch fast alle nützlich. Die Rückmeldung, die ich nur ungern zugebe und die sicherlich keiner von Ihnen je von einer Klasse erhalten hat, ist, dass unsere 12-jährige Annie dabei eingeschlafen ist. Wir beide hoffen nun, dass das heute etwas besser läuft. In den letzten beiden Jahren forderte Bruder Webb uns auf, unseren Schülern zu helfen, beim Schriftstudium Erfahrungen zu machen, die ihren Glauben an den Erlöser festigen. Im letzten Jahr haben mehr Schüler die Heiligen Schriften gelesen als je zuvor. Sie haben mehr als 9 Millionen Stunden mit dem Schriftstudium zugebracht. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Heute möchten wir diese Aufforderung gerne erneuern. Würden Sie bitte jedem Seminar- und Institutsteilnehmer helfen, beim täglichen Schriftstudium etwas Bedeutsames zu erleben? Es wird zwar gewiss Teile des Alten Testaments geben, die für unsere Schüler schwer zu lesen und zu verstehen sind, aber ich glaube wirklich, dass wir unseren Schülern nicht auf leisen Sohlen kommen und ihnen das Alte Testament ins Ohr flüstern müssen. Bruder Webb hat uns außerdem aufgefordert, zu besprechen, wie man sich mehr auf die Heilige Schrift konzentrieren kann, um die es im Unterricht gerade geht. Er stellt eine Reihe von Fragen über die Rolle, die die Heiligen Schriften in unserem Unterricht spielen. Viele von Ihnen haben gründlich über diese Fragen nachgedacht. Vielen Dank dafür. Können wir heute einen Moment über die Rolle sprechen, die die Heiligen Schriften bei unserer Unterrichtsvorbereitung spielen? Im Mai 1829 lebten Joseph und Emma in Harmony in Pennsylvania. Hiram war zu Besuch und wollte gerne mehr über seine Aufgabe bei der Wiederherstellung lernen. Der Prophet befragte den Herrn und wurde daran erinnert, dass das Wort lebendig und machtvoll ist, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Der Erretter lehrte Hiram und uns einen Grundsatz und eine Priorität, indem er Lehrern eine wichtige Reihenfolge verdeutlichte. Trachte nicht danach, mein Wort zu verkünden, sondern trachte zuerst danach, mein Wort zu erlangen. Und dann wird deine Zunge gelöst werden. Dann, wenn du wünschst, wirst du meinen Geist und mein Wort haben. Ja, die Macht Gottes, um Menschen zu überzeugen. Unser Unterricht beginnt nicht mit der Vorbereitung einer Lektion oder indem man sich überlegt, wie man sie vorträgt oder indem man sich den Lehrplan ansieht. Unser Unterricht beginnt ad fontes, also an der Quelle. Präsident Romney zufolge gibt es keine bessere Vorbereitung auf den Unterricht, als direkt aus der Quelle zu trinken, an der das Wasser aus der Erde entspringt. Wenn wir die Heiligen Schriften mit Macht lehren wollen und wenn wir möchten, dass unsere Schüler von der Wahrheit und Bedeutsamkeit einer Schriftstelle überzeugt sind, dann muss dies sicher mit einer frischen, persönlichen Begeisterung in uns selbst beginnen. Präsident Romney hat geraten, als guter Evangeliumslehrer müssen wir die Lehren des Herrn so lange durcharbeiten und studieren, bis sie zu unseren Lehren werden. Dann werden wir vorbereitet sein, mit Macht und Überzeugung zu sprechen. Wenn wir uns entschließen, einem anderen Weg der Vorbereitung zu folgen, vermitteln wir unsere eigenen Ideen oder die eines anderen Menschen. Und dann ist uns kein Erfolg sicher. Während Sie und ich danach trachten, das Wort so zu erlangen, dass die Heiligen Schriften in uns brennen, möchte ich zwei einfache Vorschläge unterbreiten, an die wir uns bei unseren Bemühungen stets halten sollten. Erstens gibt es eine Rangfolge für Wahrheiten. Und wenn wir diese Rangfolge erkennen lernen, werden wir und unsere Schüler gesegnet. Zweitens enthalten die Heiligen Schriften Zusammenhänge, Muster und Leitgedanken sowie Sinnbilder und Vorzeichen, von denen die wichtigsten auf den Erretter hinweisen. Zunächst einmal, Elder Maxwell hat von einer Rangfolge unter den Wahrheiten gesprochen und erklärt, dass manche Wahrheiten unserer höchsten Treue würdig sind. Er hat gesagt, etwas kann wahr, aber auch unwichtig sein. Wir müssen nicht nur zwischen Tatsachen und Fantasie unterscheiden, sondern wir müssen auch wissen, welche Tatsachen unserer höchsten Treue würdig sind. Das Evangelium Jesu Christi lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Wirklichkeit, dass es eine Rangfolge unter den Wahrheiten gibt. Manche Wahrheiten sind einfach und immerwährend mehr von Bedeutung als andere. Die meisten Schriftstellen enthalten gewisse Details, und einige dieser Details werfen Licht auf die Grundsätze, die sie erklären sollen. Wir sollten uns sowohl mit den Details als auch mit der Lehre in den Heiligen Schriften eingehend befassen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Details in den Heiligen Schriften, die getrennt von der Lehre und gesondert vermittelt werden, lediglich informativ sind. Solche Lehren werden uns nicht wehtun, wenn wir den Geist bei uns haben, uns aber auch nicht helfen, wenn wir ihn nicht bei uns haben. Andererseits ist Unterricht gleichermaßen ungenügend, wenn er nur aus persönlichen Geschichten, persönlichen Eindrücken und Gefühlen besteht, die man aus Gesprächen mitnimmt, und ihm deshalb die Substanz aus den Heiligen Schriften fehlt, die notwendig ist, um Wahrheit zu lehren und zu inspirieren. Unseren Schülern ist am besten mit Lehrern geholfen, die im Schriftstudium bewandert sind und die wesentliche Rolle des Heiligen Geistes kennen. Ich habe schon gehört, wie manche dies Andachtsunterricht genannt haben, dem die Gelehrsamkeit fehlt. Andere hingegen sprechen von gelehrtem Unterricht ohne den bekehrenden Einfluss des Geistes. Für sich allein kann weder Andachtsunterricht noch reine Gelehrsamkeit den einzigartigen Ansprüchen religiöser Bildung gerecht werden. Bruder Robert Matthews hat einmal gesagt, im Wort Religion steckt die Bedeutung anbinden. Das verwandte lateinische Verb religare wird nämlich so übersetzt. Religiöse Bildung soll unsere Schüler mit Gott und mit Heiligem verbinden. Details in den Heiligen Schriften weisen oftmals auf kostbare Wahrheiten hin. Wenn Wahrheit mit Zeugnis gelehrt wird, wird Offenbarung ermöglicht und der Heilige Geist wendet das Sühnopfer in unserem Leben an, wodurch unsere Bekehrung zum Erlöser vertieft wird und unsere Entschlossenheit, dem Plan des himmlischen Vaters zu folgen, zunimmt. Das Alte Testament enthält zweifellos dramatische Geschichten, faszinierende Bräuche und wunderbare literarische Stile. Es ist wichtig, dass wir daran denken und dass unser Unterricht zeigt, dass diese Details nicht der Zweck dieser Schriftstellen sind. Uns wurde ja gesagt, die Heiligen Schriften wurden dafür geschrieben, Grundsätze zu bewahren. Diese Grundsätze bilden die Substanz der Offenbarungen, ihretwegen gibt es überhaupt Offenbarungen. Letztendlich gibt es sogar unter den Grundsätzen eine Rangfolge, denn die wesentlichen Grundsätze unserer Religion sind das Zeugnis der Apostel und Propheten über Jesus Christus. Details von Grundsätzen zu trennen und zu erkennen, dass es diese Rangfolge gibt, auch unter diesen Grundsätzen, ist eine lebenslange Aufgabe. Wenn wir jedes Detail der Geschichte oder des Gesetzes und jeden Aspekt der Wanderung Israels lehren und dabei die Botschaft des Plans des himmlischen Vaters und des Sühnopfers des Erretters im Alten Testament versäumen, werden wir nicht die Botschaft des Alten Testaments vermittelt haben. Sicherlich hat Paulus mich und vielleicht einige unserer Schüler beschrieben, als er sagte, dass ein Schleier beim Lesen des Alten Testaments noch nicht hinweggenommen wurde. Dann gab er ihnen einen Schlüssel für dieses Dilemma, als er sagte, dass dieser Schleier in Christus ein Ende nimmt. Und dass, Sobald sich unser Herz dem Herrn zuwendet, der Schleier entfernt wird. Wenn wir ihn in unserem Unterricht in den Mittelpunkt stellen und dazu beitragen, dass sich der Sinn und das Herz unserer Schüler ihm zuwenden, wird der Schleier beim Lesen des Alten Testaments hinweggenommen. Und was vielleicht noch wichtiger ist, wenn unsere Schüler lernen, beim Schriftstudium nach dem Erretter zu suchen, lernen sie gleichzeitig eine weitere Lektion und beginnen, auch in ihrem eigenen Leben nach ihm und der Hand des himmlischen Vaters Ausschau zu halten. Lassen Sie mich einen Vorschlag machen, wie man Wahrheit in den Heiligen Schriften entdecken kann. Suchen Sie sich eine Schriftstelle aus, lesen Sie sie und fragen Sie sich, welche Details stehen in dieser Schriftstelle? Unterstreichen Sie die Personen, die Orte, die Zeit und den Handlungsstrang. Schauen Sie sich den Gesamtkontext der Schriftstelle an und unterstreichen Sie alle kontextbezogenen Details, die Sie finden. Achten Sie, wie es im Handbuch steht, auf natürliche Pausen an Stellen, an denen sich der Ton oder der Inhalt ändert. Schauen Sie sich die Schriftstelle jetzt noch einmal an und fragen Sie sich diesmal, was sind die Grundsätze oder Wahrheiten, die so dargestellt werden, dass man sie anwenden kann und die, wenn man sie versteht, zu Gehorsam führen. Studieren Sie den Gesamtkontext der Lehre, der in der Schriftstelle enthalten ist. Markieren Sie jeden Grundsatz anders, als Sie die Details markiert haben. Wenn Grundsätze angedeutet werden, nehmen Sie sich die Zeit, sie niederzuschreiben. Dies ganz bewusst zu tun, fällt einem am Anfang noch schwer. Es bedarf Konzentration und Zeit. Und ein Teil der Segnungen, die mit dieser Methode einhergehen, besteht darin, dass wir uns ständig fragen, was sind die Details in dieser Schriftstelle und was sind die Grundsätze, die dadurch gelehrt werden sollen? Wie bereits gesagt, sind manche Grundsätze einfach wichtiger als andere. Sie begünstigen mehr Inspiration, Leben und Erlösung, weil sie zum Erretter deuten. Schauen Sie sich die Schriftstelle also nochmals an, diesmal jedoch aus einer anderen Perspektive und fragen Sie sich, wie soll diese Schriftstelle meine Aufmerksamkeit auf den Erretter lenken? Was gibt es hier, das zu einer größeren Erkenntnis des Erlösers und des Plans des himmlischen Vaters führt und uns hilft, dankbarer für sie zu sein und uns mehr auf sie zu verlassen? Und schließlich überlegen Sie, was die neuzeitlichen Propheten gesagt haben, was zu mehr Erkenntnis, Verständnis und Inspiration hinsichtlich dieser Schriftstelle führen könnte. Wenn wir so studieren und uns mit dem Lehrplan befassen, werden unser Verständnis sowie die im Lehrplan enthaltenen Anregungen und Anweisungen mit der Erkenntnis, Inspiration und Erfahrung kombiniert, die wir durch die Heiligen Schriften und die Worte der Propheten erhalten haben. Dann bestätigt, verfeinert und erweitert der Lehrplan unsere Vorbereitung darauf, das Wort mit Macht zu verkünden. Wenn wir dieses Jahr beispielsweise das Buch Ruth studieren, halten wir es vielleicht für eine rührende Geschichte von Verlust und Loyalität. Oder vielleicht denken wir an diese Rangfolge der Wahrheit und uns fällt auf, dass Ruth ihren Ehemann verloren hatte, nach Bethlehem reiste und dort Boas kennenlernte. Dann könnte uns auffallen, dass Boas sich der Bedürfnisse von Ruth annahm, ihr Brot und einen Becher Würztunke gab, dass er am Stadttor zu ihrem Fürsprecher wurde und dass er Ruth als ihr Löser, was buchstäblich übersetzt Erlöser heißt, erwarb, sie zur Frau nahm und nicht eher ruhte, bis er sagen konnte, es ist vollbracht. Wie beabsichtigt können wir damit das Zeugnis der Liebe und Erlösung nachempfinden und verspüren, wie erbaulich und inspirierend die Erkenntnis ist, dass der große Löser das Gleiche für uns tut. Das ist nur ein einfaches Beispiel für das Schriftstudium. Ein sorgsamer Lehrer wird dann jedem Schüler vermitteln, wie er beim Studium die gleichen Erlebnisse haben kann, wenn er geistig eigenständig wird. Brüder und Schwestern, bei jeder Seite der Heiligen Schriften treffen wir eine Entscheidung, die sich auf die Macht des Lehrens und des Lernens in unserem Unterricht auswirkt. Die Entscheidung sieht so aus: Zu welchen Wahrheiten werden wir den Sinn und das Herz und den Glauben unserer Schüler lenken? Diese Entscheidung wirkt sich beträchtlich auf das Maß des Wortes aus, das sie geistig aufnehmen und im Leben anwenden. Wenn wir diesbezüglich nicht eifrig sind, wenn ich es zulasse, dass ich in meinem Unterricht den geringeren Teil der Wahrheit zur Geltung kommen lasse, dann manövriere ich mich, wie Präsident Eyring gelehrt hat, fast selbst ins Aus und kann nicht daran mitwirken, dass meine Schüler es schaffen, der Flut an Schmutz zu trotzen. Abgesehen von der Erkenntnis, dass es eine Rangfolge der Wahrheit gibt, besteht eine zweite, einfache Idee, die uns helfen kann, das Wort zu erlangen, darin, dass die Schriften voller Zusammenhänge, Leitgedanken und Sinnbildern sind. Lassen Sie mich jeweils ein kurzes Beispiel aus dem Alten Testament anführen. Elder Bettner hat erklärt, ein Zusammenhang ist eine Beziehung oder Verknüpfung zwischen Ideen, Menschen, Gegenständen oder Ereignissen. Ein Zusammenhang, den wir erkennen können, ist, dass das Alte Testament voller Geschichten über Erfolge und Fehlschläge ist, die einander Seite an Seite gelehrt und gegenübergestellt werden. Kain und Abel, Josef und seine Brüder, Jakob und Esau, Abigail und Nadab, sowie viele weitere. Präsident Eyring hat diesen Schlüssel erkannt. In der Beschreibung von Fehlschlägen gibt es ein Vorzeichen zum Weg zum Erfolg. Der wiederkehrende Kreislauf geistigen Verfalls und der Genesung kann ihren Schülern Hoffnung und Erkenntnis verleihen. Leitgedanken sind Gesichtspunkte oder Gedanken, die einen Bogen spannen, immer wieder vorkommen, ein großes Ganzes schaffen, entscheidende Gedankengänge, die sich durch einen Text ziehen. Ein Leitgedanke, den wir dieses Jahr vielleicht erkennen, steht in diesem Satz: Und ihr sollt wissen, dass ich Jahwe bin, euer Gott. Während der Plagen, die der Befreiung vorausgingen und der Wunder danach, wurde den Kindern Israel gesagt, dass sie dadurch erfahren sollten, dass ich der Herr bin. Der Sieg über Goliath, die Heilung Naamans, Elia und die Propheten des Baals sowie Daniels heiligen und feierlichen Erlebnisse mit König Nebukadnezar wurden allesamt mit der Absicht aufgezeichnet, dass alle Welt erkennen soll, dass Israel einen Gott hat. In den Psalmen, in Jesaja und Ezechiel hindurch, in 17 Büchern des Alten Testaments, wiederholte, betonte und versicherte Jehova mehr als 80 Mal, dass Israel und wir ihn und seine Hand in den Ereignissen und Lehren des Alten Testaments sehen sollen, damit wir und unsere Kinder vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang erkennen, dass ich der Herr bin und sonst niemand. Wenn wir in den neuen Institutsklassen Leitgedanken aus den Heiligen Schriften studieren, werden die Schriften auf eine Weise miteinander verwoben, dass wir, wenn wir uns gründlich mit dem einen befassen, auch zum anderen hingezogen werden. Wenn die Heiligen Schriften selbst im Mittelpunkt des Unterrichts stehen, werden sie zusammenwachsen und unsere Schüler zur Erkenntnis ihrer Bündnisse bringen. Wenn wir nach Leitgedanken in den Heiligen Schriften forschen und sie finden, so Elder Bettner, werden wir zu den ewigen Wahrheiten geführt, die das bestätigende Zeugnis des Heiligen Geistes einladen. Auf diese Weise, lebendiges Wasser aus dem Vorrat der Heiligen Schriften zu schöpfen, erfordert die größte Anstrengung. Aber es erbaut und erfrischt den Geist auch am meisten. Und es erfordert mehr von uns als Lehrern, nicht weniger. Von den vielen Mustern im Alten Testament fordert eines unsere Aufmerksamkeit und Anstrengung ganz besonders. Damit ist natürlich gemeint, dass wir nach Zeugnissen für den Vater im Himmel und den Erretter suchen. Elder McConkie hat gesagt, es ist angebracht, überall nach Sinnbildern für Christus zu suchen und sie wiederholt zu verwenden, damit er und seine Gesetze bei uns immer an allererster Stelle stehen. Anzufangen, die Sinnbilder und Vorzeichen aufzulisten, die auf den Erretter hinweisen, ist fast so, als würde man Wassertropfen in einem Fluss zählen oder Lichtpartikel an einem sonnigen Tag. Denn alles, was dem Menschen von Anfang der Welt an von Gott gegeben worden ist, weist sinnbildlich auf ihn hin. Die Schöpfung, die eherne Schlange, das Manna, die Befreiung Israels aus der ägyptischen Gefangenschaft durch das Blut eines Lammes, mit dem die Türpfosten bestrichen wurden, und das gesamte Gesetz des Mose mit seinen Opfern und Erinnerungen sollen uns ganz bewusst und offensichtlich unsere Lehrmeister sein, um uns zu Christus zu führen. Abrahams Bereitschaft, Isaak zu opfern, Melchisedeks Titel wie Friedensfürst, Josef, der seine Brüder gerettet hat, die ihn verkauften, und die Befreiung der Kinder Israel durch Mose machen sie zu Sinnbildern, die auf den Kommenden hinweisen. Adam war ein sündenloser Mann, der sich, als er sich im Garten befand, freiwillig entschied, sein Leben aufzugeben, damit wir leben können. Der König dachte daran, Daniel über das ganze Königreich zu setzen, denn in ihm war ein außergewöhnlicher Geist. Die obersten Beamten und die Satrapen, diejenigen, die Macht hatten und Daniel hassten, suchten einen Grund, um Daniel anzuklagen. Sie konnten aber keinen finden. Da kamen diese schlechten Männer zusammen und berieten sich miteinander. Daniel ging unterdessen in sein Haus und betete. Als der König davon erfuhr, bemühte er sich, Daniel freizubekommen. Als Daniel dann der Tod sicher war, nahm man einen großen Stein und wälzte ihn auf die Öffnung der Grube. Früh am Morgen stand der König auf und ging in Eile zur Löwengrube. Dort erfuhr er, dass ein Engel dort gewesen war. Daniel wurde aus der Grube herausgeholt. Man fand an ihm nicht die geringste Verletzung. Alfred Edersheim sagte, das ganze Alte Testament soll zum Erretter deuten. Es geht nicht nur um das Gesetz, welches ein Lehrmeister ist, auch nicht nur um die Sinnbilder, die ein Vorzeichen für ihn sind, und auch nicht um Prophezeiungen, die ihn vorhersagen, sondern in der gesamten Geschichte des Alten Testaments wird von Christus gesprochen. Etwas, was daraus folgt, ist, dass das Schriftstudium nur dann ausreichend und lohnenswert ist, wenn wir dadurch den Erretter kennenlernen. Bitte nehmen Sie sich in Ihrem Unterricht und auch zu Hause in der Familie immer wieder die Zeit, Ihre Schüler und Kinder zu fragen, was sie lernen und wie es ihnen hilft, ihr Verständnis vom Vater im Himmel und dem Erretter zu vertiefen und sich auf sie zu verlassen. Und bitte bringen Sie Ihren Schülern vom ersten Tag an bei, bewusst auf diese großartigen Zeugnisse zu achten, die die bewusste Absicht dieser inspirierten Autoren sind. Brüder und Schwestern, die Heiligen Schriften spielen eine äußerst wichtige Rolle in unserem Unterricht und bei unserer Unterrichtsvorbereitung. Denken Sie an diese Warnung von Präsident Romney. Wir haben den Auftrag, das, was wir vom Herrn empfangen, die Heiligen Schriften, denen zu überliefern, die wir unterweisen. Manchmal versuchen wir vielleicht etwas zu überliefern, ohne zuerst zu empfangen. Vielleicht wollen wir vorangehen und predigen, bevor wir dem Herrn die Gelegenheit geben, uns vorzubereiten. In diesem Sinne möchte ich ein paar Fragen zu denen hinzufügen, die Bruder Webb uns letztes Jahr gestellt hat, und uns einladen, bei unserer Unterrichtsvorbereitung darüber nachzudenken. Beginnt meine Unterrichtsvorbereitung damit, dass ich in den Heiligen Schriften forsche? Erfreue ich mich an den Schriftstellen, über die ich heute spreche, und ist es so, als brenne in meinem Herzen ein Feuer? Verstehe ich sowohl die Details als auch die Lehre, die dieser inspirierte Verfasser mir zeigen und verständlich machen wollte? Habe ich nachgeforscht, was die Propheten hinsichtlich einer Schriftstelle betont, erkannt und bezeugt haben? Und habe ich jedes Mal darauf geachtet und herausgefunden, inwiefern die Schriftstelle vom Erretter und seinem Sühnopfer Zeugnis gibt? Möge das Wort in unserem Unterricht schärfer sein als ein zweischneidiges Schwert, weil die Heiligen Schriften in uns brennen. Mögen wir entschlossen sein, zwischen den Details und der Lehre zu unterscheiden, die unserer höchsten Treue würdig ist. Und mögen wir unseren Schülern vermitteln, wie sie die schönen Zeugnisse vom Plan des himmlischen Vaters und dessen überaus geliebtem Sohn entdecken können, die die Schriften enthalten. Ich füge Ihrem Zeugnis meines hinzu, insbesondere von der Liebe des Vaters im Himmel, die er durch das wundersame Sühnopfer seines Sohnes zum Ausdruck gebracht und ermöglicht hat. Und ich drücke meinen Dank für das erstaunliche Vorrecht aus, an der wunderbaren Wiederherstellung beteiligt zu sein, die dazu beiträgt, dass sein Name überall in der Welt immer da bekannt sein wird. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir
hören nun von unserem Administrator Chad H. Webb. Ihm folgt Schwester Carol F. McConkie. Schwester McConkie wurde im April 2013 als erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen berufen. Sie hat auch am Hauptausschuss der jungen Damen, dem Hauptausschuss der jungen Damen angehört und etliche weitere Berufungen in Pfahl und Gemeinde inne gehabt. Sie hat einen Abschluss als Englischlehrerin von der Arizona State University, an der sie auch ihren Mann kennengelernt hat, Oscar W. McConkie III. Sie haben im Mesa Arizona Tempel geheiratet und haben jetzt 7 Kinder und 24 Enkelkinder. Von 2005 bis 2008 hat sie ihren Mann begleitet, als er der Präsident der Kalifornien-Mission San Jose war. Nach Schwester McConkie hören wir von unserem Bildungsbeauftragten Elder Kim B. Clark. Elder Clark wurde am 4. April 2015 ins erste Kollegium der 70er aufgenommen. Er hat an der Harvard-Universität Wirtschaftswissenschaften studiert und hat den Bachelor, den Master und den Doktortitel erworben. 1978 wurde er in den Lehrkörper der Harvard Business School aufgenommen und 1995 zu deren Dekan ernannt. Diese Aufgabe nahm er bis zum Sommer 2005 wahr, als er zum Präsidenten der Brigham Young Universität Idaho ernannt wurde. Elder Clark hatte zahlreiche Berufungen in der Kirche inne, so war er unter anderem Vollzeitmissionar in der Süddeutschen Mission. Verheiratet ist er mit Sue Lorraine Hunt. Die beiden haben 7 Kinder. Nach Elder Clarks Worten singen wir das Lied Herr und Gott der Himmelsheere, Nummer 47 im Gesangbuch. Das Schlussgebet spricht dann Barbara Scoville, die Frau von Richard Scoville aus dem Gebiet Salt Lake Valley West.
Es ist eine Freude, heute bei Ihnen zu sein und schon so viel Gutes gehört zu haben. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Sie wissen ja hoffentlich alle, wie sehr ich Sie mag, Ihnen dankbar bin und Sie und alles, was Sie tun, respektiere. Besonders freue ich mich, dass meine Frau Christi heute hier ist. Heute ist unser 25. Hochzeitstag und da dachten wir, es wäre doch ganz nett, mit 98.000 unserer besten Freunde zusammen zu feiern. Es ist wirklich bemerkenswert, was Sie mit Ihren Ehepartnern in dieser Organisation leisten. Danke für alles und danke, dass Sie hier sind. Es ist wunderbar, mit Ihnen zusammen Teil dieses Werks zu sein. Im Rahmen der letzten Generalkonferenz gab es eine Schulung für Generalautoritäten zum Thema den Sabbat heilig halten und ihn zu einer Wonne machen. Die präsidierenden Kollegien der Kirche sind vereint in den Bemühungen, auf der ganzen Welt klarzumachen, wie wichtig es ist, den Sabbat in der Kirche und zu Hause heilig zu halten. Dieser Grundsatz wurde in Gebiets-, Koordinations- und Pfahlräten besprochen. Die Pfahlpräsidenten haben die Bischöfe geschult und werden nun gemeinsam die Mitglieder in den Fällen und Gemeinden informieren. Einige Videos aus der Schulung für Generalautoritäten wurden freigegeben und werden auf unserer Website veröffentlicht. Ich hoffe, Sie werden sich mit diesen wichtigen Hilfsmitteln gründlich auseinandersetzen und sie nutzen. Heute möchte ich Ihnen Ausschnitte aus 2 Teilen dieser Schulung zeigen. Zunächst hören Sie von Präsident Russell M. Nelson. Danach spricht Elder M. Russell Ballard.
Liebe Schwestern und Brüder, ich fühle mich Ihnen sehr verbunden und bewundere Sie alle. Die erste Präsidentschaft hat heute früh darüber gesprochen, dass wir uns alle große Sorgen machen um diejenigen, die verloren gegangen oder weniger aktiv geworden sind. Um auf dieses Problem näher einzugehen, möchten wir vor allem darüber sprechen, wie man es vermeidet. So wollen wir uns in den Versammlungen heute und morgen viel damit befassen, wie man den Glauben an Gott aufbaut, den Glauben an den Herrn Jesus Christus und den Glauben an sein Sühnopfer. Als einer seiner ordinierten Apostel bin ich aufrichtig dankbar, dass man mich beauftragt hat, über dieses Thema zu sprechen. Das Gebot des Herrn, den Sabbat einzuhalten und ihn heilig zu halten, ist eines, das wir sehr ernst nehmen und ganz wörtlich auffassen. wenn wir uns wirklich daran halten, wenn wir uns wirklich daran halten, helfen wir unseren Mitgliedern, Glauben an den Herrn aufzubauen und ihre Bekehrung zu ihm und zu seiner Kirche zu vertiefen. Wenn wir lernen, wie man den Sabbat heiligt, wird der Glaube auf der ganzen Welt zunehmen. Brüder und Schwestern, wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser wichtigen Schulung im Rahmen der Generalkonferenz. Die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel haben in den letzten Monaten viele Stunden damit zugebracht, die vorhandenen Unterlagen über die Lehre der Kirche und die Grundsätze durchzusehen, wie der Glaube an den Vater im Himmel und an den Herrn Jesus Christus und an sein Sühnopfer vermehrt werden kann. Wie Sie alle wissen, machen wir uns nach wie vor große Sorgen über anhaltende Bekehrung, das Halten der Bündnisse, Familien, in denen mehrere Generationen der Kirche angehören, und die geistige Stärkung der Mitglieder der Kirche. Wir sind alle Änderungen der Organisation und der Richtlinien und alle Schulungen zur Lehre durchgegangen, die das Erlösungswerk zu dieser Zeit beschleunigen könnten, und sind zu dem Schluss gekommen, dass man die Mitglieder und ihre Familien am wirksamsten näher an den Herrn Jesus Christus heranführen kann, wenn man den Geist und die Macht des Sabbats auf eine höhere Stufe hebt.
Präsident Nelson hat bereits die Sorge um die weniger Aktiven erwähnt und betont, wie wichtig es ist, den Glauben an Jesus Christus und sein Sündenopfer zu stärken. Er hat verheißen, wenn wir lernen, wie man den Sabbat heiligt, wird der Glaube auf der ganzen Welt zunehmen. Sie haben sich bestimmt auch Elder Ballards Aussage gemerkt, wir sind alle Änderungen der Organisation und der Richtlinien und alle Schulungen zur Lehre durchgegangen, die das Erlösungswerk zu dieser Zeit beschleunigen könnten, und sind zu dem Schluss gekommen, dass man die Mitglieder und ihre Familien am wirksamsten näher an den Herrn Jesus Christus heranführen kann, wenn man den Geist und die Macht des Sabbats auf eine höhere Stufe hebt. S&I wurde vom Bildungsausschuss konkret angewiesen, diese Anstrengungen weltweit zu unterstützen. Wir sollen verstärkt über die Heilighaltung des Sabbats und die Lehre im Zusammenhang mit dem Abendmahl sprechen und die Jugendlichen und jungen Erwachsenen motivieren, diese Grundsätze besser zu verstehen und umzusetzen. Dies tun wir, indem wir diese Grundsätze entsprechend hervorheben, wenn sie in den Heiligen Schriften, die wir durchnehmen, und in unseren Leitfäden vorkommen. Was für eine wunderbare Gelegenheit also, uns in unseren Bemühungen mit denen zu vereinigen, die beauftragt sind, uns als Propheten, Seher und Offenbarer zu führen. Wir können dadurch unser Ziel, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Lehren und das Sühnopfer Jesu Christi begreiflich zu machen und darauf zu vertrauen, besser erreichen. Um zu verdeutlichen, wie wir Grundsätzliches zum Sabbat und zum Abendmahl so vermitteln können, dass der Glaube an Jesus Christus gestärkt wird, habe ich vor allem Beispiele aus dem Alten Testament ausgewählt, da viele von Ihnen dieses in den kommenden Monaten durchnehmen werden. Ein wichtiger Grundsatz zum Sabbat steht in Exodus 31. Ihr sollt meine Sabbate halten, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Generation zu Generation, damit man erkennt, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Die Israeliten sollen also den Sabbat halten, als einen ewigen Bund. Der Gedanke, dass der Sabbat ein Zeichen Gottes für Gottes Bund mit uns ist, ist bedeutend, weil wir alle vor dem Dilemma stehen, dass nichts Unreines bei Gott wohnen kann, wir aber alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren haben. Es gibt eine Lösung. In Lehre und Bündnisse 60, Vers 7 heißt es, ich bin imstande, euch heilig zu machen. Dies geschieht natürlich durch Jesus Christus, der im Erlösungsplan des Vaters die entscheidende Rolle spielt. Der Apostel Paulus hat es so formuliert: Um einen teuren Preis sind wir erkauft worden. Dieser Preis war das Leben, das Leiden und das Sterben des vollkommenen Sohnes Gottes. Welchen Nachweis gibt es für diesen Kauf? Was ist der Kaufbeleg? Der Sabbat ist für alle Zeiten das Zeichen, dass Gott den Bund mit seinen Kindern erfüllt. Das Zeichen dafür, dass er uns heiligen kann. Der Sabbat ist nicht nur ein Kaufnachweis, das Zeichen, dass der Herr uns heiligen wird, er ist auch ein Zeichen, das wir ihm geben, nämlich was uns das, was er für uns getan hat, bedeutet, was uns sein Opfer bedeutet
und was uns unsere Bündnisse bedeuten. Präsident Nelson hat bei der letzten Generalkonferenz gesagt, als ich noch sehr viel jünger war, beschäftigte ich mich mit Listen, die andere Leute darüber zusammengestellt hatten, was man am Sabbat tun oder nicht tun sollte. Erst später erfuhr ich aus den Heiligen Schriften, dass mein Verhalten am Sabbat und meine Einstellung zum Sabbat ein Zeichen zwischen mir und meinem Vater im Himmel darstellen. Als ich das erkannt hatte, war ich nicht mehr auf Listen von Geboten und Verboten angewiesen. Wenn ich überlegte, ob eine bestimmte Tätigkeit am Sabbat angebracht war, fragte ich mich einfach, welches Zeichen möchte ich Gott geben? Diese Frage verschaffte mir völlige Klarheit, was meine Entscheidungen am Sabbat betraf. Jede den Sabbat betreffende Entscheidung ist etwas Persönliches, eine individuelle Opfergabe, ein Zeichen unserer Dankbarkeit dafür, dass Gott uns heiligen möchte. Ich möchte keine Liste von Geboten und Verboten vorschlagen, aber ich möchte sagen, dass ich Jugendliche und junge Erwachsene auf der ganzen Welt gesehen habe, die den Sabbat heilig halten. Viele haben sich dafür entschieden, am Sonntag nicht zu arbeiten. Andere haben sich zum Ziel gesetzt, am Sonntag nicht zu lernen. Eine junge Frau in Thailand riskierte es, ein paar Freunde zu verlieren, als sie beschloss, am Sonntag nicht an geselligen Unternehmungen teilzunehmen. Von einer solchen Auffassung hatten ihre Freunde noch nie zuvor gehört. Ich habe von einem aufstrebenden Fußballspieler in Kalifornien gehört, der sich trotz enormen Druck seiner Teamkollegen und Trainer und obwohl er die Aussicht auf wertvolle Stipendien aufs Spiel setzte, dazu entschlossen hat, am Sabbat nicht an Sportveranstaltungen teilzunehmen. Sicher wird der Herr diese wunderbaren jungen Leute ehren, weil sie ihn mit ihrer Entscheidung, seinen Tag heilig zu halten, ehren. Wir können unseren Schülern erklären, dass unsere Einstellung und unser Verhalten am Sabbat ein Zeichen sind, das wir dem Herrn geben. Wir zeigen, was uns unsere Bündnisse bedeuten und dass die wahre Sabbatheiligung ein Symbol dafür ist, dass wir den Bund insgesamt halten. Ein weiterer Grundsatz aus dem Alten Testament: Wenn du am Sabbat nicht aus dem Haus gehst und an meinem heiligen Tag keine Geschäfte machst, wenn du den Sabbat den Tag der Wonne nennst, einen Ehrentag, den heiligen Tag des Herrn, wenn du ihn ehrst, indem du keine Gänge machst, keine Geschäfte betreibst und keine Verhandlungen führst, dann wirst du am Herrn deine Wonne haben. Exodus 16 verdeutlicht diesen Grundsatz sehr schön. Als die Kinder Israels über Hunger klagten und zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurückkehren wollten, sagte der Herr: Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Wenn sie am sechsten Tag feststellen, was sie zusammengebracht haben, wird es doppelt so viel sein, wie sie sonst täglich gesammelt haben. Diese Verse enthalten mindestens zwei weitere Grundsätze. Erstens prüft der Herr am Sabbat unseren Gehorsam. Zweitens beschützt uns der Herr und bereitet uns einen Weg, wie wir seine Gebote befolgen können. Denken Sie darüber nach, inwiefern damit die Verheißung erfüllt ist, dass der Sabbat eine Wonne ist. Wenn Sie sich jeden Tag abmühten, Manna zu sammeln, um zu überleben, und der Herr eines Tages sagte: Du musst heute nicht arbeiten, aber ich gebe dir trotzdem Nahrung, als hättest du heute gearbeitet, wäre das nicht eine Wonne? Ich habe eine moderne Version dieser Geschichte von Elder Beecher und seiner Frau gehört, einem Missionars-Ehepaar, das in Afrika gedient hat. Sie erzählten mir von einem Zweigpräsidenten aus Kenia, der am Rande von Nairobi in einem sehr armen Dorf lebt. Als junger Vater arbeitet er auf einer Farm, um seine Familie zu ernähren. Er berichtete, dass sich jeden Sonntag jemand bei ihm beschwert, er könne nicht in die Kirche kommen, weil er am Sonntag seine Felder bewachen müsse, damit Nachbarn ihn nicht die Ernte stehlen. Die Sorge ist nicht unbegründet. Manche haben sogar in der gleichen Woche gesät wie ihre Nachbarn, damit sie nicht früher ernten und jemand ihnen stiehlt, was sie zum Essen brauchen. Jeden Sonntag sagen also Mitglieder des Zweiges, sie müssten zu Hause bleiben und ihre Äcker beschützen. Sie sagen auch, dass sie wegen ihrer Armut sonntags arbeiten müssten, um so viel Geld wie möglich für ihre Familie zu verdienen. Der Zweigpräsident berichtet: Ich sage ihnen, dass ich sonntags nicht arbeite. Ich bleibe lange in der Kirche, kümmere mich um meine Berufung, bete zum Herrn und nehme vom Abendmahl und mache alles, was ich an einem Sabbat machen sollte. Wenn ich nach Hause komme, sind oftmals meine Hühner, ihre Eier oder ein paar Feldfrüchte gestohlen worden. Und doch, berichtet er, kommen zur Erntezeit alle zu mir, damit ich ihnen etwas abgebe, denn ich habe immer mehr als sie. Als er diesen Bericht abgegeben hatte, meldete sich ein weiterer Zweigpräsident zu Wort. Das kann ich bestätigen, sagte er. Ich habe kaum einen Hektar Ackerland. Mein Nachbar hat 4. Ich arbeite sonntags nicht, er schon. Nach jeder Ernte kommt er zu mir und will etwas abhaben, weil ich auf meinem knappen Hektar mehr erwirtschafte als er auf seinen 4. Die Wege des Herrn sind erhabener als unsere, genau wie seine Art zu rechnen. Sie unterscheidet sich von unserer. Das gilt auch für den Zehnten. Was den Zehnten betrifft, ergibt 10 - 1 nicht 9. Der Herr segnet uns mit dem, was wir brauchen und noch mehr. Das gilt auch für den Sabbat. Die Woche hat 7 Tage. Arbeiten wir aber 6 von 7 Tagen, bekommen wir schließlich mehr von dem, was wir wirklich brauchen und nicht weniger. Man kann den Herrn beinahe sagen hören, stellt mich auf die Probe damit, ob ich euch da nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabschütte. Der Sabbat ist nicht nur ein Tag der Ruhe von körperlicher Arbeit, er ist auch ein Tag, sich geistig zu erholen, er ist ein Tag der Ruhe von den Sorgen der Welt. Präsident Joseph F. Smith sagte, die Ruhe des Herrn bedeutet, dass man in die Erkenntnis und Liebe Gottes eingeht, dass man an seine Absichten und seinen Plan glaubt, sich nicht von jedem Wind der Lehre aus der Fassung bringen lässt, auch nicht von der Schlauheit der Menschen, die darauf aus sind, uns zu täuschen. Überlegen Sie nur, welche Kraft in dieser Verheißung steckt, wenn wir unseren Schülern helfen wollen, nach Wahrheit zu suchen und Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden. Ich möchte über eine weitere sehr bedeutende Segnung sprechen, die in diesen Schriftstellen erwähnt wird. In Exodus 31 steht der Ausdruck von Generation zu Generation und in Jesaja 58 verheißt der Herr, dass wir das Erbe unseres Vaters Jakob genießen können. Wenn Sie sich mit diesen Versen und den Schulungen beschäftigen, die von den Führern der Kirche bereitgestellt wurden, werden Sie feststellen, dass eine der größten Segnungen der Sabbatheiligung Ihre Kinder und Enkelkinder betrifft. Jeder Sonntag bietet Ihnen die Gelegenheit, Ihren Kindern zu zeigen, was Ihnen im Leben am wichtigsten ist und welche eigenen Vorhaben Sie hintanstellen, um die Gebote des Herrn zu halten. Was für eine große Segnung das für Ihre Kinder sein wird. Es wird dazu beitragen, dass Familien über Generationen hinweg aktiv bleiben und zu glaubenstreuen Jüngern Jesu Christi werden. Wenn man diese und andere Segnungen kennt, die mit dem Sabbat verbunden sind, wie kann er da nicht zu einer Wonne werden? Ein weiterer Grundsatz zum Sabbat steht in Lehre und Bündnisse, Abschnitt 59. Und damit du dich selbst noch mehr von der Welt unbefleckt halten mögest, sollst du an meinem heiligen Tag ins Haus des Betens gehen und deine heiligen Handlungen darbringen. Im Alten Testament gibt es viele Gelegenheiten, diesen Grundsatz zu erklären. Wenn Sie zum Beispiel über den Bund Abrahams sprechen, können Sie den Jugendlichen beibringen, was es heißt, in der Welt, aber nicht von der Welt zu sein. Eine weitere Gelegenheit ergibt sich, wenn Sie 1 Samuel 8 behandeln. Präsident Spencer W. Kimball verdeutlichte anhand dieses Kapitels eine wichtige Lehre. Er sagte, der Herr und sein Prophet Samuel waren enttäuscht und traurig, aber das Volk verlangte nach einem König, damit wir wie die anderen Völker sind. Wir sind doch heute nicht viel anders. Wir wünschen uns den Glanz und Glitter der Welt und sind uns der Strafe für unsere Torheit nicht immer bewusst. Das Nichtmitglied sucht am Sabbat nach Unterhaltung, wir wollen unterhalten werden. Selbst wenn das in vielen Fällen bedeutet, auf die Versammlungen am Sabbat zu verzichten und den heiligen Tag des Herrn zu missachten. Unsere Zeitgenossen haben prunkvolle Hochzeiten. Wir müssen jeden Stil und jedes Muster übernehmen, selbst wenn dadurch die Welt verherrlicht und der Ernst der Ehe aus den Augen verloren wird. Die Vulgären und Geldgierigen kreieren ihre Mode und verfallen von einem Extrem ins andere, damit die aktuelle Kleidung wieder out ist und das Geschäft läuft. Wir wollen lieber sterben, als out zu sein. Wir wollen einen König, damit wir wie die anderen Völker sind. Der Herr sagt, er wolle ein Volk haben, das sein besonderes Eigentum ist, aber wir wollen so sein wie die anderen. Wann? Ja, wann werden die Heiligen der letzten Tage endlich fest auf eigenen Füßen stehen, ihre eigenen Maßstäbe aufstellen, sich an die richtigen Muster halten und ihr eigenes herrliches Leben leben, in Übereinstimmung mit den inspirierten Mustern des Evangeliums. Wenn die Jugendlichen mit den Anschauungen, Überlieferungen, Maßstäben und der Mode der Welt zu kämpfen haben, können sie ihnen deutlich machen, dass wir das besondere Eigentum des Herrn sein sollen, frei von den Einflüssen der Welt. Die Jugendlichen sollen verstehen, dass sie das erreichen, indem sie den Sabbat heilig halten. Es ist eine Möglichkeit, sich von der Welt unbefleckt zu halten. Ich möchte nun ein paar Minuten über den Zweck des Abendmahls sprechen. Wir nehmen vom Abendmahl zum Gedächtnis an den Leib und das Blut des Sohnes. Das ist der Grund, den der Herr selbst für das Abendmahl angab, als er es im Heiligen Land und in Amerika einführte. Das sollte ein wesentlicher Teil dessen sein, was wir jede Woche erleben. Das Abendmahl bietet uns die Gelegenheit, an Christus zu denken und an all das, was sein Körper und sein Blut darstellen, im Hinblick auf die buchstäbliche Auferstehung, die Erlösung von unseren Sünden und die Gnade, die ausreichend ist, um alle Aufgaben des Lebens zu meistern. Wir bezeugen vor Gott, dem ewigen Vater, dass wir willens sind, den Namen seines Sohnes auf uns zu nehmen und seine Gebote zu halten, wodurch wir alle unsere Bündnisse erneuern. Können Sie sich vorstellen, wie es wäre, wenn jeder von uns dies jede Woche aufrichtig täte? Die Abendmahlsversammlung wäre ein geistiges Festmahl, das in der Verheißung des Herrn gipfelt, dass sein Geist mit uns sein wird und uns Hoffnung, Heilung, Stärke, Trost und Vergebung bringt. Wir alle brauchen Vergebung und Heilung. Und einige von uns müssen vergeben und sich von bitteren Gefühlen verabschieden, die sie zu lange genährt haben. Das Sühnopfer und das Abendmahl geben uns die Gelegenheit dazu. In den Schriften und in all unseren Kursen gibt es viele Gelegenheiten, über den Zweck des Abendmahls zu sprechen. Wir sollten auf jeden Fall mindestens zwei Möglichkeiten dafür in Betracht ziehen. Erstens, jedes Mal, wenn wir ein Sinnbild oder Symbol für den Erlöser behandeln, worüber Bruder Horst so wunderbar gesprochen hat, können wir auch über den Zweck des Abendmahls sprechen. Und zweitens, wann immer wir über Grundsätze sprechen, die mit Bündnissen zu tun haben, können wir diese Grundsätze auf das Abendmahl beziehen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel für diese beiden Möglichkeiten nennen, wieder aus dem Alten Testament. Das erste Beispiel steht im ersten Kapitel im Buch Levitikus und zeigt, wie man Sinnbilder und Symbole für den Erlöser verwenden kann. Hier erläutert der Herr den Kindern Israels, dass sie ihm freiwillig eine Opfergabe darbringen sollen. Die Opfergabe sollte ein männliches Tier ohne Makel sein, welches als Sühnopfer für denjenigen angenommen wurde, der das Opfer darbrachte. Der Betreffende schlachtete das Tier und die Priester versprengten das Blut rund um den Altar. Es ist nicht schwer, die Symbolik und die Verknüpfung mit dem Abendmahl zu sehen und zu erkennen. Während der Betreffende geheiligt wird, nimmt der Herr selbst seine Bedrängnisse, seine Sorgen und seine Sünden auf sich. Ich denke, es ist ein bemerkenswerter Widerspruch, dass die Rechtschaffenen diejenigen sind, deren Kleider durch das Blut des Lammes weiß sind, dass der Herr aber rotfarbene Kleider tragen wird, denn er hat gesagt, mit ihrem Blut habe ich mir die Gewänder besprengt und meine Kleidung ganz befleckt. Was für ein Anblick, den Herrn in Rot gekleidet zu sehen, umgeben von Engeln in Weiß. Aufgrund des Leidens Jesu Christi ist uns verheißen, wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee, wären sie rot wie Purpur, sie sollen weiß werden wie Wolle. Als nächstes wurde die Opfergabe zerteilt, der Kopf, die Innereien, die Beine und das Fett. Der Kopf stand für unsere Gedanken, die Innereien für unser Herz, unsere Gefühle und die Beine für unsere Taten. Die Symbolik erinnert uns an das Abendmahl, wo wir versprechen, Gott mit ganzem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft zu lieben. Oder wie Elder Neil Maxwell sagte, das eigentliche Opfer bestand noch nie darin, ein Tier auf den Altar zu legen. Vielmehr besteht es in der Bereitschaft, das Tier in uns auf den Altar zu legen und es von den Flammen verzehren zu lassen. Wir können den jungen Männern auch anhand der Aufgabe der Priester, der Söhne Aarons, klar machen, welch wichtige Aufgabe sie beim Abendmahl erfüllen. Lehren wir unsere Priester, dass sie die Söhne Aarons sind, dass sie sich von der Welt abheben müssen, dass sie den Erlöser vertreten. Lehren wir die Lehrer im aaronischen Priestertum, dass sie an der Stelle von Josef aus Arimathea stehen und den Leib Christi vorbereiten. Einige von ihnen haben die heilige Erfahrung gemacht, einen Leib für ein Begräbnis vorzubereiten. Können Sie sich vorstellen, was für ein heiliges Erlebnis dies für Josef aus Arimathea war? Vermitteln Sie den jungen Männern, dass die Abendmahlsversammlung ein Gedenkgottesdienst ist in Erinnerung an den Erlöser. Ein Pfahlpräsident hat mit einem Lehrerkollegium über diesen Grundsatz gesprochen. Jetzt bittet der 15-jährige Kollegiumspräsident, das gesamte Kollegium jede Woche 30 Minuten vor der Abendmahlsversammlung zu kommen. Sie lesen gemeinsam in den Schriften und beten, ehe sie als Kollegium das Abendmahl vorbereiten. Wir können auch unseren Diakonen ihre Aufgabe erklären. Können Sie sich vorstellen, beim Gedenkgottesdienst für unseren Erretter ein Sargträger zu sein? Machen Sie ihnen klar, dass sie ihr Priestertum ehren, indem sie uns allen helfen, Zugang zum Blut von Gethsemane zu haben und die Vergebung und Heilung zu erhalten, die es verspricht. Ein Beispiel findet sich im Buch Hosea. Darin gibt es als Symbole einen Mann, seine Braut, ihren Verrat und die Prüfung des Ehebundes, um uns zu zeigen, was es mit dem Bund zwischen uns und dem Vater im Himmel auf sich hat. Der Herr sagte zu Hosea, geh, nimm dir eine Kultdirne zur Frau und zeuge Dirnenkinder.
Also nahm Hosea Gomer zur Frau. Aber nachdem er sie zu sich genommen, für sie gesorgt und ihr seine Liebe erwiesen hatte, kehrte sie zu ihrem früheren Lebenswandel zurück und verriet ihn. Wie würden Sie sich an Hoseas Stelle fühlen? Hören Sie, wie Hosea auf diesen Verrat reagierte. Darum will ich sie selbst verlocken. Ich will sie in die Wüste hinausführen und sie umwerben, dann gebe ich ihr dort Weinberge. Und dann gibt es an dieser Stelle des Berichts einen Wechsel von Hosea und Gomer zum Herrn und dem Haus Israel. Der Herr sagt zu uns, ich traue dich mir an auf ewig. Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Zu wissen, wie Hosea zu seinen Bündnissen stand und zu erkennen, dass der Herr genau so über seine Bündnisse mit uns denkt, ist für mich ein großer Segen. In einer Ansprache von Präsident Henry B. Eyring ist mir diese Geschichte zum ersten Mal aufgefallen. Einige von Ihnen waren vielleicht dabei, als er über seine Erfahrungen beim Unterricht über das Alte Testament im Seminar sagte, ich kann nicht alle Gründe erklären, warum ich etwas Neues, etwas Machtvolles empfand, als ich damals das Buch Hosea durchnahm. Es war keine Geschichte über einen Geschäftsvertrag zwischen Partnern, es war eine Liebesgeschichte. Es war die Geschichte von einem Ehebund, der durch Liebe, beständige Liebe besiegelt war. Was ich damals verspürte, und das hat sich über die Jahre noch verstärkt, war, dass der Herr, mit dem ich Bündnisse schließen durfte, mich und sie und diejenigen, die wir unterrichten, liebt. Und zwar mit einer Beständigkeit, die mich immer wieder in Erstaunen versetzt und in der ich vom ganzen Herzen nacheifern möchte. In dieser Geschichte steckt noch sehr viel mehr, aber ich überlasse es Ihnen, die wunderbare Ansprache von Präsident Eyring zu lesen, die er beim CES-Symposium im Jahr 1995 gehalten hat. Ich möchte damit einfach sagen, dass wir Gelegenheiten haben, über Bündnisse zu sprechen. Dabei wollen wir dann unseren Schülern helfen, das zu empfehlen, was Präsident Eyring verspürt hat, dass Gott uns liebt und dass er Freude daran hat, uns durch unsere Bündnisse zu segnen. Wenn wir begreifen, dass heilige Handlungen und Bündnisse ein Symbol für Gottes Liebe sind, für seinen Wunsch, uns zu erhöhen, dann kann uns das Abendmahl dauerhaft verändern. Können Sie sich vorstellen, was geschehen würde, wenn die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen in der Kirche jede Woche die Abendmahlsversammlung besuchen und wirklich an den Erlöser denken würden? Wenn sie dabei Dankbarkeit für sein Sühnopfer verspüren und dem Vater bezeugen würden, dass sie jeden Tag den Namen des Erlösers auf sich nehmen und sich bemühen wollen, seine Gebote zu befolgen und so zu leben, dass sie der Gabe des Heiligen Geistes würdig sind? Und wenn Sie dann unter der Woche das Seminar oder das Institut besuchen würden, wo im Mittelpunkt des Unterrichts die zentrale Rolle des Erlösers im Plan des himmlischen Vaters steht und Sie daran erinnert werden würden, dass Sie versprochen haben, Jünger Jesu Christi zu sein, wenn Sie sich dann zu Hause mit Ihren Eltern darüber unterhalten würden und gemeinsam planen würden, wie Sie den Sabbat zum Mittelpunkt der Woche machen können, wir können uns die Segnungen kaum vorstellen, die der Herr für uns bereithält. Ich möchte mit meinem Zeugnis schließen, dass wir diesen Grundsatz erst leben müssen, bevor wir ihn mit Macht lehren können. Wenn wir den Sabbat heilig halten und an den Erlöser denken, wenn wir jeden Sonntag unsere Bündnisse erneuern, wird der Sabbat für uns zu einer Wonne werden und uns und unseren Familien über Generationen ein Segen sein. Es wird erheblich dazu beitragen, dass wir unsere lieben Schüler bei der Erkenntnis unterstützen können, wie die Sabbatheiligung ihnen helfen kann, die Lehren Jesu Christi und sein Sündopfer zu verstehen und darauf zu vertrauen. Sie werden ihre Bündnisse als Jünger des Erretters der Welt mehr schätzen und sich ihnen mehr verpflichtet fühlen. Mögen wir immer an ihn denken. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Hier herrscht wirklich eine heilige Atmosphäre und ich bin genauso wie Sie für alles dankbar, was gesagt wurde. In einem seiner letzten Schreiben erklärt Mormon, denn siehe, Gott weiß alles, denn er ist vom Immerwährenden zum Immerwährenden. Siehe, er hat Engel ausgesandt, den Menschenkindern zu dienen und vom Kommen Christi Kunde zu geben. Und in Christus werde alles Gute kommen. Darum, durch den Dienst der Engel und durch jedes Wort, das aus Gottes Mund kommt, fingen die Menschen an, Glauben an Christus auszuüben. Und so ergriffen sie durch Glauben alles Gute. Meiner Meinung nach gehören Sie, die Seminar- und Institutslehrer, die früh am Morgen und in den Schulfreistunden zu Hause in einem Gemeindehaus, einer Schule oder einer Universität unterrichten, zu diesen Engeln, die Gott ausgesandt hat, seinen Kindern zu dienen, damit sie Glauben an Christus ausüben und alles Gute ergreifen können. Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie seine reine Lehre mit der Macht des Heiligen Geistes vermitteln. Danke, dass Sie Tag ein, Tag aus, früh und spät da sind, um das Wort Gottes zu verkünden, dass die Macht Gottes zur Errettung ist. Ich bin dankbar für Ihre außergewöhnlichen Ehepartner, Ihre Ehefrauen und Männer, die mit ihrer liebevollen Freundlichkeit und der Unterstützung, die sie geben, ebenfalls Engel sind. Es ist ein heiliges und herrliches Vorrecht, das Wort Gottes zu verkünden und als einer seiner Zeugen aufzutreten und ewige Wahrheit zu lehren. Der Prophet Jesaja verkündete dem gesamten Bundesvolk das Wort des Herrn: Ihr seid meine Zeugen, Spruch des Herrn. Ich bin Jahwe, ich, und außer mir gibt es keinen Retter. Ihr seid meine Zeugen, Spruch des Herrn. Ich allein bin Gott. Es ist ein heiliges Vorrecht, der heranwachsenden Generation dabei zu helfen, das Wort Gottes zu lernen, damit auch sie Glauben ausüben und Zeuge für Christus werden kann. Die jungen Männer und Frauen, die auf der ganzen Welt in den Seminar- und Institutsklassen sitzen, haben in Bündnissen gelobt, den Herrn zu lieben, ihm zu dienen und als seine Zeugen aufzutreten. Durch ihren Glauben an Christus wurden sie getauft und haben den Heiligen Geist empfangen, damit sie die Wahrheit erkennen und mit der Zunge von Engeln reden können. Sie sind die Kinder der Propheten vom Haus Israel. Sie sind von dem Bund, den der Vater gemacht hat, als er zu Abraham sprach: Und in deine Nachkommen werden alle Geschlechter der Erde gesegnet sein. Durch Glauben hat jeder junge Mann und jede junge Frau die Fähigkeit, durch den Geist im Namen Christi zu sprechen und allzeit und in allem und überall als seine Zeugen aufzutreten. Lassen Sie uns heute darüber nachdenken, was in einer Seminar- oder Institutsklasse der heranwachsenden Generation helfen kann, wirklich ein Zeuge Gottes zu werden. Ganz bestimmt wünscht sie sich dies. Im Mai dieses Jahres haben zur Vorbereitung auf die Facebook-Veranstaltung Auge in Auge mit Elder David A. Berdner und seiner Frau Jugendliche aus der ganzen Welt über 11.000 Fragen eingesandt. Oft ging es darum, wie man mit Freunden und Angehörigen über die Lehren des Evangeliums Jesu Christi spricht und sie ihnen gegenüber hochhält und verteidigt. Sie wollten wissen, was sie sagen und tun sollten. Elder Berdner sagte, dass er und seine Frau gar nicht in der Lage seien, alle Fragen zu beantworten, weil sie weder schlau genug seien noch genug Erfahrung hätten. Er erklärte den jungen Leuten stattdessen, wenn sie sich im Umgang miteinander um die Begleitung durch den Heiligen Geist bemühten, dann würden ihnen durch die Macht des Heiligen Geistes Gedanken und Gefühle, Eindrücke und Anregungen eingegeben. Der Heilige Geist ist der Lehrer. Es ist seine göttliche Aufgabe zu lehren, vom Vater und vom Sohn Zeugnis zu geben und von allem zu offenbaren, ob es wahr ist. Was für ein großartiges Geschenk an einen jungen Menschen, wenn er durch den Geist die Gewissheit erlangt, dass Gott sein Vater ist, der ihn kennt, ihn liebt und einen herrlichen Plan für ihn hat. Was für ein großartiges Geschenk an einen jungen Menschen, wenn er durch den Geist die Gewissheit erlangt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er durch Glauben an ihn und an sein Sühnopfer umkehren und von Sünde gereinigt, von allen Schmerzen und Leiden geheilt und in die Lage versetzt werden kann, zu wachsen, Fortschritt zu machen und seine ewige Bestimmung zu erfüllen. Der Heilige Geist ist die Sprache der Liebe Gottes. Wir verkünden das Evangelium durch den Geist, damit unsere jungen Männer und Frauen auch etwas durch den Geist empfangen, damit sie sehen, spüren, wissen und vom Erretter Zeugnis geben und als seine Zeugen auftreten können, wie es die Propheten vorhergesagt haben. Brüder und Schwestern, ich muss noch viel lernen, was das Lehren und Lernen betrifft, aber ich weiß, unsere neuzeitlichen Propheten, Seher und Offenbarer zeigen uns, dass wir mit größerer Macht zur Bekehrung und viel zielgerichteter lehren und lernen können. Vor kurzem beobachtete ich in der Missionarsschule in Provo, wie Apostel des Herrn Grundsätze des Lehrens und Lernens anwandten. Dem Geist war es dadurch möglich, Missionspräsidenten und ihre Ehefrauen in Herz und Sinn einzeln und persönlich anzusprechen, ihre Fragen zu beantworten und ihnen die Inspiration einzugeben, die sie brauchten. Die kirchlichen Führer standen nicht nur am Pult, um eine Ansprache zu halten, wie dies mitunter sicherlich angebracht ist. Sie wandten Muster an, die der Herr für das Lernen durch Studium und auch durch Glauben vorgegeben hat. Der Herr weist uns an, bestimmt unter euch einen zum Lehrer und lasst nicht alle auf einmal Wortführer sein, sondern lasst immer nur einen reden und lasst alle seinen Worten zuhören, sodass, wenn alle geredet haben, alle durch alle erbaut worden sein mögen und ein jeder das gleiche Recht habe. Der Zweck des Lernens, wie es der Herr beschreibt, besteht darin, den Heiligen Geist als Lehrer einzuladen, damit unsere Jugendlichen inspirierte Antworten auf ihre Fragen erhalten und der Heilige Geist ihnen alles zeigt, was sie tun sollen. Erstens, bereiten Sie sich auf das Lernen vor. Das meiste, was wir im Leben tun, erfordert Vorbereitung. Um eine Ausbildung für die Ewigkeit zu erhalten, sollten wir mehr tun, als nur zum Unterricht zu erscheinen. Der Erretter forderte das nephitische Volk auf, über seine Worte nachzudenken und zu beten, um Verständnis zu erlangen. Joseph Smith sah als Junge in einer Vision Gott Vater und Jesus Christus, weil er in den Schriften geforscht und immer wieder über die Worte darin nachgedacht hatte. Joseph F. Smith erhielt die Vision von der Erlösung der Toten, weil er über Schriftstellen, die er gelesen und studiert hatte, nachgedacht hatte. Noch bevor wir das Klassenzimmer betreten, bitten wir die Schüler zu beten und über die Worte Christi nachzudenken, damit ihr Verstand und ihr Herz bereit ist, durch die Macht des Heiligen Geistes Wissen zu erlangen. Der Herr sagte, trachte zuerst danach, mein Wort zu erlangen, und dann wird deine Zunge gelöst werden. Dann, wenn du wünschst, wirst du meinen Geist und mein Wort haben, ja, die Macht Gottes, um Menschen zu überzeugen. Zweitens, reden Sie miteinander, um aufzubauen. Wenn wir den Jugendlichen die Gelegenheit geben, im Unterricht mitzumachen, geben wir ihnen eine Stimme. Wenn sie gemeinsam aus den Worten der Propheten lernen, inspirierte Fragen beantworten, über ihre Gedanken und Eindrücke sprechen und auf die Fragen und Bedenken der anderen eingehen, erleuchtet der Geist des Herrn ihren Verstand und erweitert ihr Verständnis. Sie lernen, im Namen des Herrn mit Sorgfalt und unter dem Drängen des Geistes zu sprechen, sich über das auszutauschen, was der Geist des Herrn sie gelehrt hat, hilft ihnen, Furcht zu überwinden und einander bei der Verteidigung hoher moralischer Maßstäbe und der Rechtschaffenheit zu stärken. Sie bereiten sich darauf vor, denjenigen gegenüberzutreten, die ihren Glauben in Frage stellen, sie verspotten oder sie beschuldigen, altmodisch oder engstirnig zu sein. Es ist bemerkenswert, wie oft in den Heiligen Schriften ein neu berufener Prophet sich nicht traut, vor anderen zu sprechen. Henoch rief ich bin doch nur ein Knabe und alles Volk hasst mich. Doch dem Herrn scheinen Schwächen oder Hindernisse keine großen Sorgen zu bereiten. Er entgegnet, geh hin und tue, wie ich dir geboten habe. Tue deinen Mund auf und er wird erfüllt werden und ich werde dir zu reden eingeben. Der Herr erwartet von allen, die ihre Bündnisse halten, dass sie als Zeuge auftreten. Er sagt, tut euren Mund auf und er wird gefüllt werden und ihr sollt werden gleich wie Nephi vor Alters. Über Nephi vor Alters sagt Vater Lehi, aber siehe, es war nicht er, sondern es war der Geist des Herrn, der in ihm war, der ihm den Mund zum Reden geöffnet hat, sodass er ihn nicht schließen konnte. Außer zu Hause werden Jugendliche vielleicht nirgendwo besser in die Lage versetzt, mit Herzensfeierlichkeit, im Geist der Sanftmut, im Namen des Herrn zu sprechen, als zusammen mit ihren Kameraden beim Seminar- oder Institutsunterricht. Wir fordern sie auf, miteinander zu reden, damit sie einander aufbauen und stets bereit sind, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die sie erfüllt, und zwar bescheiden und ehrfürchtig. Drittens, fordern Sie zum Handeln auf. Nur wenn ein junger Mensch nach dem Evangelium lebt, klingen die Worte, die er spricht, glaubhaft. Die Aufforderung zu handeln zielt darauf ab, dass Sie Ihre Bündnisse halten, dem Erretter nachfolgen und bei dem, was Sie tun, keine Heuchelei und keine Täuschung vor Gott verüben. Es ist eine Aufforderung an unsere Jugendlichen, den Eingebungen des Geistes zu folgen und die Evangeliumsgrundsätze auf praktische Art und Weise anzuwenden. Der Erretter sagte, wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt. Um Zeuge Gottes zu sein, muss das Leben unserer Jugendlichen mit dem, was sie wissen, übereinstimmen. Genau wie Sie habe ich den Glauben unserer jungen Leute beobachtet, die wissen, was es bedeutet, sich voll Eifer einer guten Sache zu widmen und vieles zu tun und viel Rechtschaffenheit zustande zu bringen. Eine solche Gelegenheit bot mir ein Pionierzug, an dem ich vor kurzem teilnahm. Jugendliche zogen mit Handkarren einen Teil des ursprünglichen Pionierwegs in Wyoming entlang. Sie kamen am Gravel Hill an, am längsten und steilsten Abstieg seit Winter Quarters. Viele Jahre zuvor, am 9. Juli 1847, hatte Brigham Youngs erste Pioniergruppe noch Bremsketten um die Räder ihrer Karren gelegt, damit diese sich bergab nicht überschlugen. Von den jugendlichen Pionierfamilien, die diesmal ihre Handkarren zogen, führten jedoch einige aus jeder Gruppe den Karren an der Vorderseite, während die meisten sich hinten an ihn hängten, damit er nicht wild den steilen Abhang hinunterschlingerte. Es war ein beängstigendes Bild. Der Untergrund war nachgiebig und tückisch und sie mussten jedes Quäntchen Kraft aufbringen, das sie hatten, um die Handkarren festzuhalten. Ich war keinerlei Hilfe. Ich stand daher am Fuße des Hügels und sah zu. Ich betete inständig, dass alles gut ausgehen möge. Der erste Handkarren gelangte über grobes Geröll holpernd sicher den Abhang hinab. Ich hatte mich gerade umgedreht, um dem nächsten Handkarren zuzusehen. Da rannten vier junge Männer an mir vorbei, den Hügel wieder hinauf. Meine Augen füllten sich mit Tränen und mein Herz barst fast vor Dankbarkeit, als mir klar wurde, dass diese guten jungen Männer ohne große Worte der Gruppe mit dem nächsten Karren zu Hilfe eilten, sobald ihr eigener Karren auf ebener Erde angekommen war. Wieder und wieder halfen sie mit, nach und nach alle Handkarren sicher nach unten zu bringen. Mit ihren Bemühungen inspirierten sie mehrere andere dazu, es ihnen gleich zu tun. Und so waren schon bald alle Handkarren auf ihrem Weg zum Rastplatz für die Nacht. Was unseren jungen Leuten nicht bewusst war, ist die Tatsache, dass ihr rechtschaffenes Beispiel am Gravel Hill und bei anderen Gelegenheiten, zu denen sie entlang des Weges durch Wort und Tat Zeugnis gaben, eine Bestätigung für einen Jungen war, der nicht unserem Glauben angehörte. Jack erzählte später, dass ihm bei dem Zug klar wurde, dass die Mormonen nicht die Heuchler waren, für die er sie gehalten hatte. Er sah und spürte, dass sie es ernst meinen. Sie leben nach dem, was sie glauben. Jack spürte den Heiligen Geist und will sich jetzt die Missionarslektionen anhören. Unsere Jugendlichen brauchen keine Handkarren, einen felsigen Abhang hinabzuleiten, um ein Zeuge Gottes zu sein. Doch sie stoßen oft auf große Widerstände, wenn sie mutig für Wahrheit und Rechtschaffenheit einstehen. Der Lehrer im Unterricht kann jedem jungen Mann und jeder jungen Frau helfen, Glauben an Christus auszuüben und den Heiligen Geist zu empfangen. Helfen Sie ihnen, sich auf das Lernen vorzubereiten, indem sie sich an den Worten Christi weiden. Reden Sie miteinander, um aufzubauen, indem Sie die Worte Christi sprechen, und fordern Sie zum Handeln auf, indem Sie den Worten Christi gehorsam sind, damit Sie mit dem Geist des Herrn erfüllt werden können. Durch die Macht des Heiligen Geistes können Sie Zeugen Christi sein, die sagen, was er sagen würde, tun, was er tun würde, und so werden, wie er ist. Ich bezeuge, dass Gott unser Vater ist und dass seine Liebe zu jedem von uns vollkommen ist. Ich bezeuge, dass Jesus Christus Gottes heiliger Sohn ist, unser Erretter und Erlöser, und dass seine Liebe zu uns vollkommen ist. Ich bezeuge, dass der Vater und der Sohn dem Propheten Joseph Smith in vollkommener Liebe erschienen sind und die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums Jesu Christi auf Erden wiederhergestellt haben. Präsident Thomas S. Monson ist ein wahrer Prophet, der die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage in der heutigen Zeit, leitet. Ich bezeuge, dass wir alle gemeinsam als Zeugen Christi auftreten können, wenn wir Glauben an ihn ausüben und den Heiligen Geist empfangen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Brüder und Schwestern, ich bin dankbar, dass ich bei dieser wunderbaren Übertragung zu Ihnen sprechen darf. Es ist ein großer Segen, hier zu sein. Sie müssen wissen, dass ich mich Ihnen von ganzem Herzen verbunden fühle und ich weiß, dass das ein Geschenk vom Vater im Himmel und von seinem Sohn, dem Herrn Jesus Christus ist. Ich weiß, dass Sie sie lieb haben. Sie möchten, dass ich Sie so sehe, wie Sie sie sehen und dass ich Sie genauso lieb habe wie Sie. Und so haben Sie mir dieses Geschenk gemacht. Ich bete darum, dass Sie spüren, wie sehr ich Sie und wie sehr Sie sie lieb haben. Auch bete ich darum, dass der Heilige Geist bei uns sein möge, wenn wir nun gemeinsam über die Auswirkungen einer einfachen Botschaft betrachten. Diese Botschaft war an mich persönlich gerichtet, aber ich habe den Eindruck, ich muss Ihnen davon erzählen. Sie lautet: Welchen Grad an Geistigkeit wir in unserem Leben auch genießen mögen, wie groß unser Glaube an Jesus Christus jetzt sein mag, wie fest, entschlossen und hingebungsvoll wir auch sein mögen, wie viel Gehorsam, Hoffnung oder Nächstenliebe wir auch haben, welche beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten wir uns angeeignet haben mögen, all dies wird für die Arbeit, die vor uns liegt, nicht ausreichen. Brüder und Schwestern, Sie und ich müssen viel besser sein, als wir es derzeit sind. In den Schriften erfahren wir, dass die Welt in Aufruhr ist und es auch bleiben wird. Schlechtigkeit und Finsternis werden zunehmen, doch in dieser Welt, die sich immer mehr verfinstert, wird es auch immer mehr göttliches Licht geben. Der Herr Jesus Christus hat uns ausersehen, an der heranwachsenden Generation ein großes Werk zu vollbringen. Dieses Werk ist größer als alles, was wir je zuvor vollbracht haben. Der Herr arbeitet mit Macht daran, das Lehren und Lernen in der einzig wahren und lebendigen Kirche zu stärken. Er beschleunigt sein Werk, er bereitet die Erde, sein Reich und uns auf seine Wiederkunft vor. Das alles ist Teil eines wunderbaren Musters, das sich seit Beginn der Wiederherstellung abzeichnet. 1820 erschienen Gott Vater und sein Sohn Jesus Christus dem jungen Joseph Smith. Seit diesem Tag im Heiligen Hain baut Jesus Christus seine Kirche und sein Volk auf, Zeile um Zeile, Weisung um Weisung, Schritt für Schritt. Er hat gesagt: Denn ich werde mir ein rechtschaffenes Volk erwecken, das mir in Rechtschaffenheit dient. Damit das Werk der Sammlung meiner Heiligen weitergehe, damit ich sie an heiligen Stätten zu meinem Namen erbaue, denn die Zeit der Ernte ist da und mein Wort muss sich notwendigerweise erfüllen. Mein Volk muss in allem geprüft werden, damit es vorbereitet sei, die Herrlichkeit zu empfangen, die ich für es habe. An dieses Muster hält sich der Herr. Er zieht sein Volk und seine Kirche heran, baut sie auf und bereitet sie vor. Dieses Muster zeigt sich heutzutage in Präsident Thomas S. Monsons Aufruf an uns alle, uns zu erheben und das Reich Gottes aufzubauen. Hören Sie sich seine Einladungen an uns an, im Erlösungswerk noch mehr und noch besser zu arbeiten. Ich möchte Ihnen Zitate aus mehreren Konferenzansprachen von Präsident Monson vorlesen, die er bisher in seiner Amtszeit als Präsident der Kirche gehalten hat. In diesem Sinne bitten wir Sie erneut von ganzem Herzen, kommen Sie zurück. Wir reichen Ihnen mit der reinen Christusliebe die Hand. All denen, die im Geist verletzt sind oder die mit sich ringen und voller Angst sind, sagen wir: Wir wollen Sie aufrichten und aufmuntern, Ihre Angst besänftigen. Wenn jemand von Ihnen in Bezug auf das Heimlehren der Gleichgültigkeit verfallen ist, möchte ich sagen, dass jetzt die beste Zeit ist, sich Ihre Pflichten als Heimlehrer erneut zu Herzen zu nehmen. Da muss Füßen Halt gegeben, eine Hand ergriffen, einem Verstand Mut zugesprochen, ein Herz inspiriert, eine Seele errettet werden. Ich freue mich, bekannt geben zu dürfen, dass ab sofort alle würdigen und fähigen jungen Männer, die ihren Schulabschluss oder etwas Vergleichbares in der Tasche haben, die Möglichkeit haben werden, ab dem Alter von 18 Jahren für den Missionsdienst empfohlen zu werden, anstatt ab 19 Jahren. Fähige, würdige junge Frauen, die auf Mission gehen möchten, können ab dem Alter von 19 Jahren anstatt ab 21 für eine Mission empfohlen werden. Jetzt gilt es, ein noch nützlicherer Diener im Weinberg des Herrn zu werden. Das trifft auf uns alle zu, wie alt wir auch sein mögen, und nicht nur auf diejenigen, die sich auf eine Vollzeitmission vorbereiten, denn ein jeder von uns hat den Auftrag, das Evangelium Christi zu verbreiten. Es ist jetzt an der Zeit, dass die Mitglieder und die Missionare zusammenkommen, zusammenarbeiten und im Weingarten des Herrn zusammenwirken, um Menschenseelen zu ihm zu bringen. Der Wunsch lässt es nicht geschehen. Der Herr erwartet, dass wir denken. Er erwartet, dass wir handeln. Er erwartet unsere Hingabe. Ich bezeuge Ihnen, dass die uns verheißenen Segnungen unermesslich sind. Sturmwolken mögen sich zusammenziehen, Regen mag auf uns herabprasseln, doch nichts in dieser Welt kann uns besiegen. Meine lieben Brüder und Schwestern, fürchten Sie sich nicht. Seien Sie guten Mutes. Die Zukunft ist so hoffnungsvoll wie Ihr Glaube. Brüder und Schwestern, dies ist der Aufruf, den der Prophet an uns richtet. Für das Bildungswesen bedeutet dies, dass wir vertrauenswürdige Knechte des Herrn brauchen, die bereit sind, sich in Seminar und Institut und an den Schulen, Hochschulen und Universitäten der Kirche abzumühen. Im Bildungswesen kommt es auf jede Arbeit, jede Berufung und jeden Einzelnen an. Jeder Einzelne, dazu zähle auch ich, muss besser werden als je zuvor. Dafür gibt es meines Erachtens zwei Gründe. Der erste Grund: Wir müssen die heranwachsende Generation noch gründlicher und überzeugender unterrichten, als wir oder ein anderer es je zuvor getan hat. Gründliches Lernen vergrößert die Fähigkeit, etwas zu wissen, zu tun und zu werden. Man erweitert nicht nur sein Wissen, man bringt auch innerlich mehr Verständnis auf. Man vergrößert seine Fähigkeiten und erweitert sein Handlungsvermögen. Man vertieft seine Charakterstärke, wozu auch Redlichkeit, Mut und Güte gehören. Gründlicheres Lernen ist notwendigerweise eine geistige Erfahrung. Die heranwachsende Generation wird nur dann gründlich lernen, wenn die erlösende und stärkende Macht Christi in ihrem Leben wirksam wird. Sie reinigt und heiligt und sie befähigt, seine Gnade anzunehmen und auch die Gaben, die er für sie bereitet hat. Sie muss eifrig arbeiten und nach Wissen trachten. Aber sie muss auch durch das sühnende Blut Christi reingemacht werden, damit sie mehr Licht empfangen und vom Heiligen Geist belehrt werden kann. Inspiriertes Lehren, das zu gründlichem Lernen führt, ist ebenfalls eine geistige Erfahrung. Auch in unserem Leben muss das Sühnopfer des Erretters mehr Wirkung zeigen. Wir müssen uns für die reinigenden und heiligenden Gaben und Segnungen des Heiligen Geistes bereit machen und sie empfangen, damit wir der heranwachsenden Generation helfen können, gründlicher zu lernen. Sie muss so gründlich lernen, weil die Welt, der diese Generation begegnet, ebenso großartig wie schrecklich sein wird. Es wird mehr Licht und Macht vom Himmel geben, aber auch noch fürchterlichere Schlechtigkeit, Unruhe und Verwirrung. Diese Generation muss in den klaren und einfachen Wahrheiten des Evangeliums fest verwurzelt sein. Es muss tief in ihrem Herzen sein. Sie wird, wie Elder Russell M. Nelson es genannt hat, unerschütterlichen Glauben an Christus brauchen. Warum brauchen wir einen solchen unerschütterlichen Glauben? Weil schwere Tage vor uns liegen. In Zukunft wird es nur selten leicht oder beliebt sein, ein glaubenstreuer Heiliger der letzten Tage zu sein. Jeder von uns wird geprüft werden. Der Apostel Paulus hat davor gewarnt, dass in den letzten Tagen diejenigen, die dem Herrn eifrig nachfolgen, verfolgt werden. Genau diese Verfolgung kann sie entweder so bedrängen, dass sie schwach werden und verstummen, oder sie anspornen, im täglichen Leben vorbildlicher und mutiger zu sein. Der zweite Grund. Ich glaube, die jungen Leute, die zu uns kommen, sind für viel mehr bereit als das, was wir ihnen derzeit geben. Und sie möchten mehr, auch mehr haben. Einige brauchen auch deshalb mehr, weil es bei ihnen zu Hause das, wonach sie sich sehnen oder was sie brauchen, nicht gibt. Ich finde, es ist nicht nötig, dass junge Leute sich mit komplexen und spekulativen Gedanken auseinandersetzen. Sie brauchen die klaren und einfachen Wahrheiten des Evangeliums, und diese müssen ihnen mit noch mehr Liebe und noch mehr Macht des Heiligen Geistes dargelegt werden. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel für eine klare und einfache Lehre nennen, die unsere Schüler noch viel gründlicher lernen müssen. Seit 7 Jahren gehört an der BYU Idaho ein Kurs über die Familie zum Grundprogramm. Es handelt sich dabei um einen der neuen Grundlagenkurse, die jeder Institutsteilnehmer und Student im Bildungswesen absolvieren muss. Da alle Studenten der BYU Idaho diesen Kurs absolvieren, bekamen die Lehrer einen Einblick, welche Vorstellungen die Studenten von der Lehre von der Ehe haben, wie sie in der Proklamation zur Familie geschildert wird. Was sie herausfanden, war beunruhigend. Viele Studenten, in etwa 40-50%, haben bestenfalls eine unvollständige und schlimmstenfalls eine falsche Vorstellung von dieser besonders wichtigen Lehre. Es handelt sich um gute, aktive, junge Mitglieder der Kirche, die das Seminar abgeschlossen haben und die weder zu Hause noch im Seminar, in der Sonntagsschule, bei den jungen Damen, in den Priestertumsklassen oder in einigen Fällen sogar auf ihrer Mission genug über die Lehre von der Ehe gelernt haben. Die Studenten brauchen nicht nur eine bessere Kenntnis von der Lehre von der Ehe, sie müssen sie auch mit dem Herzen verstanden haben. Sie brauchen ein geistiges Zeugnis, dass sie wahr ist. Sie müssen sich in der Art und Weise, wie sie sich auf ihre Rolle als Mann oder Frau, Vater oder Mutter in einer ewigen Familie vorbereiten, an dieses Zeugnis halten. Sie müssen auch wissen, wie man mit Freunden und anderen, die ihre Ansichten vielleicht nicht teilen, über die Lehre von der Ehe spricht. Und sie müssen ihre Fähigkeit ausbauen, zwischen Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden. Sie brauchen größeren Glauben an Jesus Christus und sie brauchen mehr Hoffnung auf ihn. Genau das braucht die heranwachsende Generation. Und was ist unsere Aufgabe? Wir müssen alle das tun, was der Herr von uns erwartet. Ich hoffe, die folgende Geschichte hilft Ihnen weiter, wenn Sie darüber nachdenken und beten, was der Herr von Ihnen erwartet. Vor vielen Jahren hatte ich in einer sehr schweren Zeit einmal das Gefühl, dass der Widersacher mich angreift. Durch diese Erfahrung machte der Herr mir unmissverständlich klar, dass ich mehr tun und besser werden musste. Dazu kurz ein paar Hintergrundinformationen. Sue und ich waren über 30 Jahre verheiratet und unser ganzes Leben lang in der Kirche aktiv gewesen. Wir übernahmen dort Aufgaben, gingen jede Woche in den Tempel, beteten mit unseren Kindern, studierten mit ihnen die Heiligen Schriften und hielten den Familienabend ab. Wir wollten gute Mitglieder der Kirche Jesu Christi sein. Trotzdem sagte mir der Herr, du musst noch mehr tun. Eines Nachts hatte ich einen furchtbaren Albtraum. Ich wachte voller Angst und Sorge auf, kniete mich nieder und betete zu meinem himmlischen Vater um Hilfe. Als ich betete, kam mir eine Stelle aus dem 6. Kapitel im Brief an die Epheser in den Sinn. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Am Morgen schlug ich die Schriftstelle nach und las die folgenden Worte. Und schließlich, werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Als ich die Worte, zieht die Rüstung Gottes an, las, spürte ich, wie der Geist mir machtvoll bezeugte, dass dies die Antwort auf meine Gebete war. Ich musste die Rüstung Gottes vollständig anziehen, jedes einzelne Teil. Sue und ich unterhielten uns dann darüber, was das bedeuten könnte, und wir beteten um Führung. Ich erkannte, dass wir uns 2 Fragen stellen mussten. Ich glaube, dass die Antworten auf diese Fragen uns dazu führen, dass wir tun, was getan werden muss, um bereit zu sein für das, was kommt. Die Fragen lauten: Erstens, was tue ich, was ich lieber lassen sollte? Und zweitens, was tue ich noch nicht, womit ich lieber anfangen sollte? Als wir diese Fragen im Gebet stellten, empfingen wir ganz konkrete Antworten. Unter anderem haben wir daraufhin geändert, womit wir unsere Zeit verbrachten, welche Medien wir bei uns daheim zuließen, wie wir im Tempel dienten, wie wir die Schriften studierten und wie wir dem Herrn dienten. Wir brauchten mehr Geistigkeit. Infolge dieser Umkehr nahm der Herr Jesus Christus sich unserer an und änderte unser Leben. Wir spürten seine Gnade, seine Güte, seine Liebe, seine Macht. Mit seiner unvergleichlichen Macht änderte er unser Herz und unseren Sinn und zog uns zu sich empor. Hätten wir nicht gehorcht und uns nicht an das gehalten, was wir empfangen hatten, wäre ich bestimmt nicht an die Beaver U Idaho berufen worden und stünde heute nicht vor Ihnen. Es war ein Wendepunkt in unserem Leben. Brüder und Schwestern, ich weiß, dass ich zu glaubenstreuen Heiligen der letzten Tage spreche, die ihre Bündnisse halten. Ich weiß, dass sie gute Menschen sind und ihre Sache sehr, sehr gut machen. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass wir uns immer wieder diese beiden Fragen stellen müssen. Wir müssen uns ändern und umkehren, damit das Sühnopfer Christi in unserem Leben noch mehr Macht entfalten kann. Wenn wir das tun, wird der Vater im Himmel uns mit größerer geistiger Macht segnen. Das steht für mich fest. Genau das, glaube ich, ist der Schlüssel dazu, den großartigen Chancen und Aufgaben, die vor uns liegen, zu begegnen. Vieles, was wir tun müssen, ist praktischer Natur. Wir müssen sorgfältig überlegen, planen, arbeiten, uns beraten und bereit sein, unser Bestes zu geben. Doch ist es die Macht des Heiligen Geistes, die bei unseren Studenten zu gründlichem Lernen und einem größeren Urteilsvermögen führen, sowie ihnen die erlösende und stärkende Macht Christi bringen wird. Die nächste Generation muss die klaren und einfachen Wahrheiten des Evangeliums mit noch mehr Liebe und noch mehr geistiger Macht beigebracht bekommen und lernen, damit diese noch mehr Wirkung zeigen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Wirkung eintreten wird, weil das Evangelium Jesu Christi bei uns noch fester in Herz und Sinn verwurzelt sein wird und der Heilige Geist unser ständiger Begleiter sein wird. Unser Leben wird die Lehren des Erlösers noch umfassender und vollständiger widerspiegeln. Wenn wir dann Programme durchführen, Lehrpläne erstellen, neue Methoden anwenden, neue Lehrer einstellen oder berufen und schulen, Studenten beraten, neue Gebäude planen, ein neues Gebiet öffnen oder ein Klassenzimmer betreten, um die Kinder Gottes zu unterweisen, werden wir die benötigte Offenbarung empfangen und werden das Werk mit reiner Christusliebe und mit der Macht des Heiligen Geistes verrichten. Die heranwachsende Generation wird gründlich lernen, sie wird sich erheben. Wir wissen, dass dies geschehen wird. Wir wissen, wie all dies enden wird. Der Herr Jesus Christus wird kommen und sein Volk und seine Kirche werden bereit sein, ihn zu empfangen. Wenn ich an Sie denke und was Sie im Reich Gottes tun werden, denke ich an das wunderbare Ereignis in 3. Nephi Kapitel 17, als der Heiland die Kinder um sich scharte. Stellen Sie sich dieses Bild vor Ihrem geistigen Auge vor, denn Sie sind auch auf diesem Bild. Die Eltern bringen ihre kostbaren Kinder zum Erlöser. Er schart sie um sich, er selbst ist in der Mitte. Er betet für sie und ihre Eltern auf wundersame Weise und er segnet die Kinder eins nach dem anderen. Dann steigen Engel vom Himmel herab, gleichsam inmitten von Feuer, und dienen den Kindern. Und dieses heilige Feuer umschließt die Kinder. Auf beeindruckende Weise machen wir in Seminar und Institut das Gleiche. Dies ist in der Tat das Bildungswesen der Kirche. Eltern bringen uns ihre Kinder. Der Erretter steht in der Mitte, im Zentrum all dessen, was mit den Kindern geschieht. Er betet für sie und für uns. Er ist unser Fürsprecher beim Vater. Schwester McConkie sagte, wir sind die Engel. Sie sind die Engel, die kommen, um diesen Kindern mitten im heiligen Feuer zu dienen. So, meine lieben Brüder und Schwestern, müssen wir sein. Und so wird es sein. Und so werden wir sein, weil es einen Gott im Himmel gibt. Er ist unser Vater. Sein Sohn, der Herr Jesus Christus, ist der Erretter und Erlöser der ganzen Menschheit. Er lebt. Ich gebe Zeugnis von seinem heiligen Namen. Ich weiß, wie er zu Werke geht, kenne seine Gnade und Güte und spüre seine Liebe. Er hat alle Macht, uns von Sünde zu reinigen, unser Herz zu wandeln und uns zu erheben und zu stärken, damit wir all das werden, was er sich für uns wünscht. Ich weiß, wenn wir uns Christus zuwenden, der jederzeit mit ausgestreckten Armen auf uns für uns bereitsteht, dann wird er uns damit segnen, dass wir besser werden und in diesem, seinem heiligen Werk noch mehr tun. Das bezeuge ich im heiligen Namen Jesus Christus. Amen.
Our most gracious Father in heaven.
Lieber gütiger Vater im Himmel. Zum Ende dieser wunderbaren Versammlung von Seminar- und Institutslehrern kommen wir zu dir. Wir kommen aus aller Welt und sind so dankbar, dass wir heute hier waren, denn wir sind reichlich genährt worden. Wir bitten dich, Vater im Himmel, dass uns dein Geist all das Wunderbare und Bedeutsame, was unsere Führer uns heute erklärt haben, in Erinnerung rufen möge. Wir bitten dich, Vater im Himmel, dass wir unser Verständnis des Evangeliums durch die Heiligen Schriften noch sicherer verankern mögen, dass wir alles aus Liebe tun mögen und dass diese Liebe uns leitet, damit wir wissen, wie wir die uns anvertrauten Schüler unterrichten können. Wir danken dir abermals für diese Gelegenheit und für den Vorzug, das Evangelium lehren zu dürfen. Es ist wirklich ein großer, herrlicher Vorzug. Wir bitten dich, dieses Jahr bei uns zu sein, wenn wir unserer Arbeit nachgehen, die heranwachsende Generation zu lehren. Und dies sagen wir demütig im Namen Jesu Christi. Amen.